Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk.
They're coming to get you, Barbara. They're coming for you.
Diese Episode wird präsentiert von Deadline, das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt im Kiosk oder online unter deadline-magazin.de.
Moin moin und herzlich willkommen zur 146. Ausgabe von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite befinden sich natürlich Pascal.
Moin moin.
Und André.
Ja, hallo.
André, wir haben ja vor geraumer Zeit schon mal hier so ein bisschen über Hörspiele geredet und haben das hier auch so ein bisschen beworben. Wir hatten ja so ein tolles Hörspiel mal quasi hier zu Gast, in Anführungszeichen. Und du hast uns jetzt wieder Neues mitgebracht und möchtest uns davon berichten.
Das stimmt, denn diese Folge hier wird präsentiert von Europa bzw. Sony und dem neuen Hörspiel Hideaway. Hide nicht wie das englische Wort, sondern mit Y, das ist nämlich ein Name. Das ist ein neues, ja, Mystery-Crime-Thriller, wie es Europa selber nennt. Und ein Hörspiel ab 16 Jahren, also nichts für Kids, geht alles ein bisschen derber zu, ist ziemlich hart teilweise.
Für unser Publikum hier, ne?
Durchaus passend, genau. Also auf jeden Fall für Horror und Thriller und Crime-affine Menschen sehr geeignet. Geht dabei um Psychologen. Dr. Stephen Roberts heißt der. Der hatte einen schweren Autounfall und leidet seitdem an Amnesie. Und er kann sich nicht mehr wirklich an seine Vergangenheit erinnern. Hat auch immer wieder neurologische Aussetzer, in denen er dann nicht weiß, was er irgendwie getan hat. Aber er kann auch praktizieren trotzdem. Und er lernt dann dadurch, dass er diesen Unfall hatte, hat er aber eine neue Gabe erlangt, denn da kommt jetzt dieser Mystery-Part dazu, ist also ein bisschen übersinnlich anscheinend schon so, soweit ich das bisher gehört habe, soweit ich reingehört habe. Er kann quasi in die Seelen seiner Patienten blicken, wenn er ihnen tief in die Augen blickt und kann ihre Psyche vordringen und kann dadurch erfahren, so was seinen Patienten fehlt und ihnen ja besser helfen. Und gleichzeitig erlangt er da aber auch die Erinnerungen an seine Vergangenheit wieder und an seine Blackouts und so weiter. Und da kommen ihm einige Sachen ans Tageslicht, die er nicht mehr jetzt auf dem Schirm hatte und die nicht so erfreulich sind. Und das Ganze wird begleitet eben von diesem Ermittler, der heißt eben Hyde, der namensgebende Protagonist hier, neben dem Doktor. Und die beiden, erforschen einerseits eben die Probleme der Patienten, aber eben auch die Vergangenheit von dem Doktor und stoßen da auf ziemlich krasse Dinge. Und mit prominenten Sprechern besetzt: Tobias Kluckert, das ist die deutsche Stimme von Bradley Cooper, oder auch Joaquin Phoenix oder Ulrike Stürzbecher, das ist die deutsche Stimme von Jennifer Aniston und Kate Winslet, also prominente Sprecher, ist toll produziert, sehr, sehr hochwertig, eben absolut top-notch mit tollen Effekten und atmosphärischer Musik und so weiter, wirklich sehr, sehr gut. Und ist erschienen am letzten Freitag, den 13., war ja mal wieder das glorreiche Datum.
Spooky
Datum ausgesucht.
Kriegt Jason eine Provision?
Ich wollte gerade sagen, er ist glaube ich nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall das Datum gut gewählt für diese Art von Hörspiel. Und es gibt halt eine CD-Box im Laden, beziehungsweise im Online überall, wo es Hörspiel zu kaufen gibt. Amazon, Saturn, Mediamarkt und Co. wird überall bekommen. Da sind dann alle 10 Folgen, die es gibt, drin. Und es gibt es hier aber auch digital. Spotify, iTunes, Deezer, Amazon Music, überall, quasi da, wo ihr uns auch hört, da könnt ihr auch dieses Hörspiel hören. Und da war es jetzt so, das ist quasi noch in der Veröffentlichung, denn es war so, dass jeden Tag, ein bisschen wie so eine Serienstaffel, erscheint eine Folge. An dem Freitag, den 13. erschien eine Doppelfolge und dann jetzt seitdem jeden Tag eine. Das heißt jetzt, bei Veröffentlichungsdatum heute müsst ihr jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Folgen draußen sein. Also es kommt halt nach und nach und dann eben nach einer Woche ungefähr habt ihr dann die ganze Staffel auch dann digital online. Und ja, hört mal rein. Ist wirklich, wie gesagt, sehr, sehr gut geworden. Und ihr könnt zudem auch bei uns eine von diesen CD-Boxen gewinnen. Die wurde uns zur Verfügung gestellt von Sony oder beziehungsweise Europa, dem Label. Und checkt mal bei uns auf Social Media aus, da werden wir was dazu posten. Und dann erfahrt ihr da auch, wie ihr da mitmacht. Und dann könnt ihr so eine CD-Box abstauben und alle anderen hören dann eben einfach digital rein. Hideaway auf jeden Fall jetzt am Start.
Das ist ja absolut unfassbar. Danke, André.
Gerne.
Kommen wir zu unserem heutigen Thema. Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er gab es in Japan ja einen regelrechten Boom an Geisterfilmen, die natürlich letztlich nichts Neues im Nippon-Kino waren. Ihr erinnert euch vielleicht an unsere damalige Japanuary-Folge zu Hausu zum Beispiel. Also das ist einfach nichts Neues im japanischen Kino. Aber in dieser Form und so gebündelt kann man schon so ein bisschen von einem Geister-Comeback im japanischen Kino reden. Filme wie Ju-on the Grudge, Ringu, Dark Water oder Puls begeisterten die Horrorfans und sorgten vor allem auch für viele neue Horrorfans international und sorgten natürlich auch für größtenteils unnötige US-Remakes, über die wir uns heute aber nicht unterhalten werden. Ja, wir haben ja bisher hauptsächlich auch über eben diese Originale aus Japan gesprochen und wollen das heute auch mit Ju-on the Grudge fortsetzen. Und bevor wir das tun, hören wir einmal kurz in den gruseligen Trailer rein.
Selected Cinemas nationwide from July 2nd.
Ja, meine Herrschaften, wie vertraut wart ihr zuvor mit diesem Film? Aber André weiß es schon, deswegen zu André schieben wir mal kurz zur Seite. Der kommt gleich dran. Erstmal Pascal, wie vertraut bist du mit The Grudge gewesen?
Mit dem Film habe ich auf jeden Fall, ich glaube, jetzt zum dritten Mal gesehen. Und das US-amerikanische Remake zu dem Film habe ich jetzt auch zweimal gesehen. Aber es ist halt tatsächlich in allen Fans schon relativ lange her. Deswegen war es jetzt mir ganz angenehm, den nochmal auffrischen zu können. Und davon ab habe ich aber tatsächlich aus dem kompletten The Grudge, beziehungsweise aus dem Ju-on-Franchise.
Aus dem Grudgeverse.
Ja, aus dem Grudgeverse, leider noch nichts gesehen. Und so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, dass ich jetzt tatsächlich so ein bisschen angefixt bin und jetzt, glaube ich, Bock habe, mich da nochmal durch, sag ich mal, alles, was so um diese zwei Filme drumherum passiert ist, auch wenn ich weiß, dass es da auch ein paar Nieten mindestens dabei sind, habe ich trotzdem Bock, mich da nochmal jetzt komplett reinzuarbeiten.
Ja, da holen wir uns gleich nochmal ein paar Tipps vom Experten ab, aber bevor wir das tun, erstmal kurz die harten Fakten zum Film. Ju-on the Grudge aus dem Jahre 2002 hat auf Letterboxd eine Durchschnittswertung von 3,3 von 5. In der IMDb 6,7 von 10. Der Film ist freigegeben ab 16 Jahren und ist bis heute leider nur auf DVD erhältlich in Deutschland. Das ist die DVDs von Highlight, die habe ich hier auch noch vor mir liegen und musste vorhin gerade mit Schrecken feststellen, dass der Film, also diese DVD mittlerweile über 30 Euro kostet. Also schaut mal vielleicht irgendwie auf eBay, ob ihr den Film günstig kriegen könnt. Vielleicht ist er auch noch, ich habe jetzt nicht geguckt, nicht gecheckt, ob der noch auf irgendwelchen Streaming-Portalen ist. Aber schaut da einfach mal. Also ich würde jetzt nicht unbedingt die 30 Euro für die DVD ausgeben. Vielleicht erbarmt sich ja auch mal irgendjemand und bringt hier ein paar Filme davon noch zusätzlich auf Blu-ray raus. Bei den Ring-Filmen ist es ja auch dann vor ein paar Jahren geschehen. Der Film hat 3,5 Millionen Dollar circa gekostet und hat genauso viel weltweit eingespielt, war aber natürlich damals hauptsächlich natürlich ein Kinofilm in Japan und ist ja dann erst in der Folge auf dem Heimkinomarkt so ein bisschen international durchgestartet und deswegen lassen sich die Zahlen so erklären. So, André, als Experte, Geisterexperte und Experte des japanischen Geisterfilms, du magst ja solche Sachen tierisch gerne und kannst deswegen uns bestimmt auch erklären und so ein bisschen ins Bewusstsein holen, dass ja eben dieser Ju-on the Grudge, der eigentlich der bekannteste Film der Reihe ist, aber eigentlich schon der dritte Film der Reihe ist und was es da so alles zu entdecken gibt. Also ich weiß nur, es gibt, ich glaube, über 10 Filme in Japan und in den USA, die auch nur irgendwas im Ansatz damit zu tun haben. Kannst du ein bisschen aufklären?
Gerne. Also ja, Experte. Also ich habe jetzt nicht die ganze Wand zu Hause voller Ju-on-Poster und habe einen Schrein, aber ich habe da eben schon mich eigentlich durchgearbeitet ziemlich und einfach generell auch, zum Beispiel meine Frau Franzi ist auch Riesenfan. Gleichzeitig aber auch, sie hasst diesen Film und liebt ihn, weil sie hat Albträume, seitdem sie ihn quasi als Teenager mal gesehen hat und hasst diesen Film, weil er wirklich sie todesängstigt und gleichzeitig fasziniert sie. Deswegen war das immer der Film immer so ein Thema sowieso bei uns, weil ich immer wieder mal sie herausgefordert habe, ihn doch mal wieder zu gucken. Und irgendwann habe ich es auch geschafft tatsächlich. Aber das nur mal am Rande. Generell auch, wie du sagst gerade, das ist der bekannteste, über den wir heute reden. Und es wundert mich auch, dass da seit Jahren wirklich keine Blu-ray mal erschienen ist oder so. Kein Mediabook, sich ja kein Label drauf gestürzt hat. Es gibt übrigens, wie du gerade eingeworfen hast, es gibt ihn nicht zum Streamen, kann ich schon sagen. Also es bleibt wirklich nur die DVD über von Highlight, die eben out of print ist. Deswegen,
aber die hat immer eine gute Qualität, das will ich anmerken.
Die ist für eine DVD sehr, sehr ordentlich, muss man sagen. Ja, das stimmt. Aber wundert mich eben aufgrund, also gerade dann auch ne nach den US-Remakes und was da alles kam, dass da nicht mal jemand sich den geschnappt hat, wundert mich auch. Aber ja, wie du sagst, kurzer Abriss vom Ju-on Universe, wie wir es jetzt einfach mal nennen. Den Begriff habt ihr zuerst gehört hier, wie haben wir es geprägt?
Ich bleib bei Grudgyverse.
Grudgyverse, ja, das klingt so niedlich, finde ich. Jedenfalls das Ju-on Universe. Also vor dem Film, den wir heute besprechen, gab es ja schon mal zwei Filme. Das sind Ju-on The Curse 1 und 2. Die kamen beide 2000, sind ebenfalls von Shimizu. Und ja, erzählen davon eine Vorgeschichte im Endeffekt von dem Film, über den wir heute reden, von The Grudge. Und der erste, oder nee, beide sind quasi Direct-to-Video erschienen, sind auch insgesamt qualitativ deutlich noch abgespecktere Produktionen, das sieht man auch. Und ja, erzählt eben die Vorgeschichte dieses Hauses in Nerima. Und ebenfalls auch, wie wir es später hier bei unserem Film heute erfahren werden, auch hier war schon die Story ebenfalls unchronologisch erzählt. Also man erfährt diverse Geschichten von Familien oder Personen in diesem Haus. Und dann muss man am Ende des Films selber sich zusammenreiben, wie es alles zusammenhängt. Man bekommt es eben unchronologisch in Versatzstücken so erzählt bei beiden Filmen. Und zum Beispiel jetzt auch in dem zweiten, in dem The Curse 2, ist es halt so, dass ein Kapitel aus dem Film wurde dann quasi in The Grudge, also in dem wir heute reden, wurde dann zum Beispiel fortgesetzt. Also da sind auch direkte Fortsetzungsübergänge drin. Man versteht also tatsächlich teilweise die Story nur komplett, wenn man wirklich alle Filme kennt. Der Film funktioniert auch so für sich, The Grudge, über den wir jetzt heute reden, aber um das ganze Bild zu kriegen, sollte man eben mal alle gesehen haben eigentlich. Und es ist halt so, dass der, über den wir jetzt heute reden, hat dann ebenfalls nochmal einen Nachfolger bekommen, das ist dann The Grudge 2. Der kam dann ebenfalls 2013, ein Jahr später. Und dann ging es halt so weiter, wie du gerade gesagt hast, es gibt halt in Japan schon, ich glaube jetzt mittlerweile sind es glaube ich 11 oder so, also die ganze Reihe hat insgesamt 11, ich glaube in Japan müsste es jetzt insgesamt glaube ich 6 oder 7 geben, also danach kamen noch White and Black Ghost, die kamen bei 2009, das war dann nicht über das Seki-Haus, sondern über, es war quasi ein Spin-Off, da ging es um andere Geister. Die kamen zum 10-jährigen Jubiläum quasi. Dann kam danach noch 2014 The Beginning of the End. Der wird auch unter Ju-on 3 vermarktet offiziell. Da geht es wieder um die Seki-Familie. Das ist quasi ein Reboot. Da haben sie ja nochmal neu angefangen. Und 2015 kam dann The Final Curse, aka Ju-on 4. Das war wiederum dann ein Sequel zu dem 2014er Reboot. Und dann kam ja sogar noch, Pascal, da hatten wir auch im Vorgespräch, meintest du, dass du den noch gar nicht kanntest oder nicht davon wusstest, kam sogar ein Crossover aus The Grudge und The Ring, nämlich Sadako versus Kayako. Also Sadako ist ja der Geist aus Ringu. Und da ging es darum, dass eine junge Frau ein verfluchtes Videotape schaut, eben Ring, und dann gerät sie in einen Konflikt zwischen diesen beiden Geistern, die sich in dem Film bekriegen. Und wirklich, also das Plakat und der Name, da war ich schon, ich habe den gesehen, da war ich wirklich auf den übelsten Trash eingestellt. Aber ich sage es euch, meine Freunde, 4 von 5 auf Letterboxd von mir, der war sehr gut. weil auf dem Regiestuhl sitzt oder saß nämlich Koji Shiraishi, das ist der Regisseur von Noroi, The Curse.
Auch der ist guter.
Ja,
der ist
gut. Und von Grotesque ist es ja auch der Regisseur. Also der hat schon ein bisschen abgeliefert und der hat hier wirklich eben nicht, also es gibt am Ende eine Szene, wo sie wirklich so einen Clash machen, aufeinander zulaufen, weißt du, wie man sich's vorstellt, und machen dann so einen kurzen Fight irgendwie. Ist ein bisschen lächerlich. Aber der ganze Rest des Films nimmt sich sehr ernst und setzt eben auf beide Stärken der Franchises und ist wirklich sehr, sehr gruselig und sehr gut gemacht. Und kann ich wirklich empfehlen. Der war echt sehr, sehr gut. Gibt's aber bisher eben ja leider nur in Japan. Bisher noch kein europäischer Release. Und ja, wie gesagt, und dann eben schon angeschnitten, dann gab's noch die US-Remakes 2004, 2006, 2009. So Grudge 1, 2, 3, die ebenfalls quasi die gleichen Geschichten des Seki-Haus erzählen mit leichten amerikanischen Abwandlungen. Und dann gab's ja auch noch Rings, ne? Ja, nee, Rings sag ich schon. Dann gab's ja noch falsches Franchise. Und dann gab's ja auch noch wie hieß der denn? Gakko no Kaidan. Das war so ein eine Anthologie, wo unter anderem eben auch hier Shimizu zwei Kurzfilme mitproduziert hat und mitgedreht hat. Und der eine heißt irgendwie, ich glaube, sechsmal die vier, glaube ich, und der andere heißt Katazumi. Und das sind Kurzgeschichten von Charakteren, die dann später, also da erfährt man Dinge über Charaktere, die man später in Grudge sieht, aber nicht weiß, was mit denen im Film passiert. Und da greift quasi diese Kurzgeschichte vor und erzählt hier schon, was er dann erst vier Jahre später gedreht hat im Film. Also super weird. Also man merkt, man muss eigentlich irgendwie über 10 Filme und Kurzfilme gucken, um das alles zu greifen. Und dann gibt's auch noch einen Manga und es gibt irgendwie noch so andere Kurzgeschichten, also schriftliche. Also es gibt ein sehr großes Universum, das Ju-On Universe.
Auch eine Netflix-Serie, oder?
Es gibt, ja, genau, gibt's auch noch, die Netflix-Serie. Es gibt natürlich auch noch das 2020er Remake, das furchtbar war. Da geben auch Chris und ich Brief und Siegel drauf.
Uff, ja.
Der das Ganze versucht hat, eher in so eine Gore-Richtung zu drücken, wo die Netflix-Serie leider auch dann versucht anzuknüpfen, obwohl sie eine japanische Produktion ist, haben sie versucht, eher so auf Ekel zu gehen bei dieser Serie. Die Serie erzählt auch noch mal quasi ein Prequel des Ganzen und will auch noch mal beleuchten, wie es zu dem ganzen Fluch gekommen ist. Aber das war auch sehr, sehr weird erzählt und mochte ich leider auch nicht so gerne. War ich nicht so der Fan von, wie gesagt, sehr auf Ekel gesetzt und sehr weg von dem ursprünglichen Geistergrusel, der es eigentlich wirklich geprägt hat, war ich auch nicht so der Fan von. Aber ja, insgesamt, wie gesagt, wirklich ein sehr, sehr umfangreiches Franchise, was ja auch sehr beliebt natürlich ist. Und wie gesagt, heute reden wir eben über diesen 2000er-Film. Es gab also, wichtig eigentlich nur zu merken, es gab quasi zwei Prequels, die so ein bisschen die Vorgeschichte erzählen, sind nicht zwingend notwendig. Der Film funktioniert auch so. Aber jetzt wisst ihr Bescheid, wenn ihr wirklich da mal eintauchen wollt und das Gesamtbild haben möchtet, dann solltet ihr euch mal vielleicht ein langes Wochenende freinehmen und dann euch mal hier komplett durchs gesamte Grudgeverse, wie auch immer, durchschauen. Also sicherlich wird, ich kenne bis auf White und Black Ghost und den Beginning of the End und Final Curse, die drei kenne ich nicht, den Rest habe ich komplett gesehen. Und das waren eigentlich alles Filme, na gut, die US-Remakes nehmen wir auch mal raus, die waren auch ziemlich am Murks. Aber zumindest die japanischen, die ich gesehen habe, waren alle gut bis sehr gut. Wie gesagt, diese drei dazwischen, oder vier sind es ja sogar, also White and Black Ghost, jeweils auch nochmal ein eigener Film, also vier Filme fehlen mir noch, will ich auch nochmal nachholen. Ja, aber sonst kann ich das Franchise insgesamt eigentlich nur empfehlen. Ich finde das sehr, 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 sehr spannend.
Dann jetzt noch eine Skizze dazu. Mit so
genau, Pfeilen. Ich mache so ein Whiteboard. Genau, wie dieses Meme, wo der Typ da mit diesen roten mit strubbeligen Haaren. So könnte ich mich vorstellen, wenn ich über das Grudgeverse rede. Genau.
Ja, ich würde jetzt sagen, ich gebe Pascal eine leichtere Aufgabe als dir, aber das stimmt auch nicht so ganz, wenn ich sage, Pascal, fass doch mal kurz zusammen, worum es in Ju-On the Grudge geht aus dem Jahr 2002.
Vor einigen Jahren ist in einem unscheinbaren Haus in Nerima, Tokio, ein schreckliches Verbrechen verübt worden. Familienvater Takeo Saeki hat hier einst seine Frau Kayako, seinen Sohn Toshio und die Familienkatze Ma auf grausame Weise ermordet. Wie schon andere Familien vor ihm, muss nun auch die frisch eingezogene Familie Tokunaga bemerken, dass die Geister dieser grausamen Tat das Haus noch nicht verlassen haben. Stattdessen sind die Seelen der Saekis zu Onryos geworden. Rachegeister, die ihren Unmut über die Ungerechtigkeit, die ihnen zu Lebzeiten zuteil geworden ist, darin ausdrücken, sämtliche Menschen, die ihm zu nahe kommen, ebenfalls mit in den Abgrund zu ziehen.
Ja, das ist tatsächlich die perfekte Überleitung. Das muss man nämlich eben im Vorfeld so ein bisschen wissen, dass eben Menschen, die auf besonders schlimme Art und Weise sterben, die werden in der japanischen Mythologie zu den von dir eben erwähnten Rachegeistern. Das ist ungefähr so ein bisschen vergleichbar mit Dämonen in der christlich-religiösen Welt. Und das Ziel dieser Rachegeister besteht eben darin, die Menschen am Ort des früheren Unglücks bis hinein in den Tod zu quälen, ja. Und damit steigen wir in den Film ein und ich erwähne das auch immer so ein bisschen dazu, damit ihr auch so ein bisschen durchblickt, falls ihr den Film nicht gesehen habt, aber auch so ein bisschen als Hilfestellung dafür, falls ihr den Film gesehen habt, aber nicht so ganz verstanden habt bezüglich der einzelnen Zeitebenen, was tatsächlich gar nicht so einfach ist bei diesem Film. Und deshalb beginnen wir tatsächlich in der Gegenwart, also die Handlung beginnt in der Gegenwart, mehr oder weniger, also das werden wir gleich noch so ein bisschen verschieben, aber stellt euch erstmal die Gegenwart so ein bisschen so vor. Und wir haben da die Figur der Rika, die ist eine Altenpflegerin und die bekommt einen neuen Auftrag vom Sozialamt zugeteilt. Sie soll dort jemanden vertreten, der gerade ausfällt für diesen Tag. Und diese Rika geht halt sofort diesem Auftrag nach und geht zu einem Haus, das Haus, was Pascal eben quasi schon beschrieben hat. Und ja, da ist hier quasi ihr neuer Pflegefall und das ist eine ältere Frau, die Sachi heißt und die völlig neben sie steht und sie wohnt dort in diesem Haus scheinbar oder ist zumindest dort anwesend und das Haus ist komplett unordentlich, alles ist chaotisch, auch so ein bisschen schmutzig und ja, irgendwas wirkt hier schon seltsam, schon von Anfang an und dieses Haus, lustigerweise, in dem dort gedreht wurde, ist jetzt irgendwie kein Set, sondern eine richtige Location, die gemietet wurde für die Filmproduktion und die ist heute tatsächlich, also heute nicht mehr, aber bis zum Jahr 2019 war sie ein Touristenmagnet und Touristenattraktion für die Fans dieses Grudgyverse und ja, das Haus wurde aber 2019 dann eingestampft und beseitigt, deswegen kann man es heute nicht mehr besuchen. Pascal, erstmal bevor wir uns mit den seltsamen Dingen im Haus dort auseinandersetzen, generell die Figur der Rika und das ganze Setting, vielleicht auch die Aufmachung des Films zu Beginn, wie hat dir das gefallen? Und was sagst du zu dem seltsamen T-Shirt, was Rika trägt im Film? Du hast mich ja gestern darauf aufmerksam gemacht.
Ja, ist mir tatsächlich auch dieses Mal zum ersten Mal aufgefallen, dann das gleich vorwegzunehmen. Rika trägt halt tatsächlich ein T-Shirt, auf dem steht Rave. Also so ein bisschen wie das, was man hier in Deutschland, also die Supermarktkette Rewe, wie man sie hier kennt, nur mit A. Und darüber steht, ich weiß aber gerade verstanden.
Deutscher Supermarkt.
Irgendwie Deutscher Supermarkt, Rave, weil gut einkaufen oder so steht da drunter. Ganz, ja, skurril. Ein lustiger, trivialer Fakt, der mir dann da auch aufgefallen ist.
Das ist, ist halt interessant, weil das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches in asiatischen Ländern. In Südkorea ist das jetzt zum Beispiel auch sehr beliebt, dass dort irgendwie auch irgendwie ganz modisch zum Beispiel ein DHL-T-Shirt getragen wird und solche Dinge. Aber dass hier halt quasi so ein Fake-Supermarktkette auftaucht, ist dann schon auch was anderes. Aber zurück zu dir, ja.
Ja, ja, das ist halt irgendwie auch nochmal das Schräge dran. Naja, genau, achso, ja gut, die Rika und als bei der Rika ist es halt hier auch so, dass ich, sie ist mir jetzt grundsätzlich sympathisch, sie ist aber auch verhältnismäßig flach und bleibt es dann ja auch meiner Meinung nach für den Rest des Films, weil, ja, oder sagen wir zumindest für die ersten Episoden, in denen sie auftaucht, weil das aber auch gar nicht so wichtig ist, was mir aber sonst vom Setting auf jeden Fall hier immer wieder direkt von Anfang an auffällt, was mir gut gefällt, ist diese, ist dieses sehr zurückgefahrene, kühle, nüchterne, was halt der Film ausstrahlt. Ich finde, der Film schreit nicht von Anfang an so Genre, weißt du? Das, ja. Du hast nicht das Gefühl direkt, du bist in einem Horrorfilm. Es ist teilweise auch so ein bisschen hier und da mal so eine leichte, also ich finde, der ist schon gut gefilmt, aber so eine leichte TV-Optik steckt da auch manchmal drin. Nichtsdestotrotz mag ich, dass da halt so nüchtern und so, ja, irgendwie ordinär, trivial fast schon am Anfang auch stellenweise aussieht. Es könnte dann halt auch zwischenzeitlich mal eine TV-Serie sein, die man gerade sieht. Man wird halt nicht direkt merken, dass man in einem japanischen Geisterfilm unterwegs ist. Das mag ich sehr.
Ja, das ist so ein bisschen entkolorisiert, so ein bisschen. Also der hat schon natürlich Farbe, aber es wirkt schon alles so ein bisschen trist, irgendwie so ein bisschen auch, ja, fast zu dieser melancholischen Stimmung, die der Film auch so ein bisschen hat, finde ich. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben. Und dann André, dann beginnt quasi der schleichende Horror, der mit ein paar seltsamen Geräuschen beginnt, die sich dann so ein bisschen als Katzengeräusche offenbaren. Und diese Katzengeräusche, die haben ja auch so einen, ja, so einen Hintergrund, so einen mythischen Hintergrund in der alten japanischen Legende, nach der die Seelen verlorener Kinder zu Katzenstreunern werden und deshalb Katzenlaute von sich geben. Und erstmal alles ganz normal. Im Wandschrank findet Rika eine Katze. Okay, könnte alles normal erklärt werden, aber dann sitzt da plötzlich noch ein kleiner Junge und das überrascht Rika und sie will das Ganze dann aufklären und plötzlich ist da aber ein, ja, ich sag mal, schwarzer Geist, der knurrende, knarzende Geräusche von sich gibt, die ältere Sachi befällt und Rika in Ohnmacht bringt. Wie wirkungsvoll fandst du diesen Einstieg, der doch durchaus hier eigentlich den Horror, den Joan, ja, besetzt, sag ich mal, gut beschreibt?
Ja, ich mag den Auftakt halt echt hier ganz gerne. Also, ihr habt gerade schon gesagt, ich mag die Optik halt, das wirkt erstmal alles sehr, obwohl das Haus natürlich sehr unordentlich ist und man merkt halt, dass da auch lange einfach keiner mehr geputzt hat, aus Gründen, wirkt es trotzdem alles sehr steril erstmal. Es wirkt so clean. Es wirkt auf so eine eigene Weise clean, finde ich, die ganze Optik. Und das liegt natürlich auch so ein bisschen an der Architektur der japanischen Häuser, aber auch so die, selbst die Figuren wirken so, wie ihr schon gesagt habt, also klar, sie ist einmal recht eindimensional, was jetzt aber auch nicht so super tragisch für die Geschichte ist, aber alles wirkt irgendwie erstmal so ganz glatt und so ein bisschen, ja, sag ich mal, steril, minimalistisch, bis man dann anfängt, dieses Haus dann auch langsam zu entdecken, sage ich mal, also das Haus spielt ja schon auch eine tragende, also das Haus ist ja echt ein Protagonist im Film, weil das zieht sich ja auch durch die Reihe durch. Es geht ja fast in allen Teilen auch um dieses Seki-Haus. Und das lernt man ja so Stück für Stück, wie sie sich auch, also wie Rika sich auch da durchbewegt, lernt man das ja auch mit ihr kennen. Und ich sehe es auch so, dass der gut gefilmt ist. Der hat gute Schüsse auch in dem Haus, weil man, es gibt da so einfach so ein paar Einstellungen, die ziehen sich auch wiederum durch das Grudgyverse. Sei es die Treppe, eben der Treppenaufgang mit diesem Gitter oben, also diesem Geländer mit den Streben, wo dann auch später Toshio immer wieder durchblickt und so. Es gibt so ein paar verschiedene Einstellungen, die immer wieder gerne genutzt werden und wo man auch immer, wie soll ich es ausdrücken, es gibt sehr viele Ecken und Einstellungen in dem Haus und wo man immer wieder was erwarten könnte. Also man wird schon darauf so ein bisschen sensibilisiert, dass man sich verschiedene Orte und Gegenstände und Einstellungen in dem Haus merken soll oder es wird darauf eben trainiert, dass da was passieren kann, weil es kommen zum Beispiel Erscheinungen öfter an den gleichen Stellen vor. Und das wird am Anfang eigentlich schon unterbewusst eingeführt, indem diese ganzen Stellen gezeigt werden, aber da passiert eben noch nichts. Und das lernen wir dann eben erst später, dass dann, wie gesagt, einfach die Treppe vor allem, dieser Aufgang und so weiter, dass da maßgeblich auch später Horror passiert. Und ja, bis es dann eben dann nach dem echt erstmal behäbigen Auftakt ja auch dann zu dieser Begegnung dann da kommt mit dem Wandschrank. Ja, das ist halt noch so der erste Scare, so, ah ja, nach dem Motto, so ein False-Scare, ne, ah ja, die Katze. Aber dann eben mit dem Jungen. Und der Junge könnte ja erstmal in erster Linie auch noch normal zu erklären sein. Ja. Aber dann kommt eben dieser schwarze Geist, wo man sagen muss, zugegebenermaßen ist nicht der beste Special Effect heutzutage mehr.
Ja, aber das betrifft ja den ganzen Film, wenn man so will, ne?
Das stimmt. Auf der anderen Seite finde ich aber, der hat trotzdem immer noch was. Weil er in seiner Billigkeit wirkt er fast schon wieder bedrohlich. Weil er so eine, es ist nicht gut animiert, aber es wirkt aber auch nicht wie Animation. Es wirkt fast so wie so Overhead-Projekte drüber gelegt. Und irgendwie, ja, irgendwie hat das was.
Wobei ich das gar nicht mal so störend finde. Da hast du recht, das ist das nicht. Aber ich finde generell, vielleicht, um mal beim Thema zu bleiben, Pascal wollte ja auch gerade noch drauf eingehen, das ist okay, finde ich. Aber die Geisteranmalung, egal ob schwarz oder in blassem Weiß, die sind dann doch ein bisschen zu obvious für mich gewesen im Laufe des Films, weil man da auch teilweise sieht, dass dann nicht mal so besonders sauber die Leute geschminkt wurden. Das fand ich eher
dumm. Das stimmt. Das ist ein bisschen wie beim ersten Dawn of the Dead mit den blauen angemalten Zombie-Gesichtern. Ja, da gehe ich mit. Das stimmt. Aber ja, den Moment finde ich, glaube ich, mir trotzdem gut. Auch wieder diese Gestalt, dieser Geist dann in die Frau reinfährt. Plus dann natürlich eben das legendäre Geräusch dazu, was wir zum ersten Mal eben hören. Und ja, auf jeden Fall. Also ich finde den Auftakt sehr gut. Und nachdem man, wie gesagt, erst so sehr behutsam in den Film reingeführt wird und erstmal gar nicht so richtig weiß, was erwartet mich, wird dann hier doch dann am Ende des Auftakts doch recht schnell klar, was den Zuschauer zu erwarten hat.
Mich würde interessieren, weil wir auch gerade das Thema schon aufgeworfen haben, Pascal hat es gesagt, du bist auch ein bisschen drauf eingegangen, ist die Charakterzeichnung von Rika, und die, ja, die trifft ja im Endeffekt quasi auf alle Figuren des Films zu. Also wir werden ja gleich feststellen, dass der Film sehr episodenhaft und achronologisch aufgebaut ist und relativ viele Figuren eine Rolle spielen, aber keine irgendwie besonders, ja, mit Eigenschaften bestückt ist, keine Hintergründe großartig bekommt. Eigentlich bleiben sie charakterlich blass und letztendlich, das fand ich ganz gut, das hatte irgendjemand geschrieben, funktionieren sie nur. Also sie haben einfach nur die Funktion, gewisse Dinge im Film zu tun. Aber es wird nicht weiter beleuchtet, warum und wer die sind und was sie machen und welchen Charakter sie haben. Es spielt natürlich für den Film und wie er sich erzählt irgendwie auch keine Rolle. Aber ich muss sagen, mich hat's schon ein bisschen gestört, weil mir so ein bisschen die Identifikationsfiguren so ein bisschen gefehlt haben. Also ich mag natürlich schon irgendwie bei einem Horrorfilm mit irgendwelchen Figuren mitfiebern, aber das Resultat und die Ereignisse, die dort geschehen mit den Figuren, waren mir dann doch ein bisschen egal, muss ich gestehen. Wie war das bei euch, Pascal?
Ja, also erstmal hast du natürlich grundsätzlich recht, also dass die ganzen Figuren per se eigentlich nur dafür da sind, so als Projektionsfläche halt für die Psyche-Geister dafür zu existieren, das finde ich ist auf jeden Fall richtig. So, sie sind eigentlich nur da, um quasi die Angst zu vermitteln, die diese Geister und halt den Terror und den Horror, den diese Geister ausüben. Darüber hinaus hast du dann tatsächlich keinen kontinuierlichen guten Protagonisten, wo man jetzt irgendwie mitfiebern könnte, dass da jemand diesen Geistern entkommt. Aber ich finde das nicht schlimm, weil es ist natürlich zum Teil entgegen einer Sehgewohnheit, die man in der Regel hat. So, das ist mal eher etwas, was man gewohnt ist, dass man da jemanden verfolgen kann und mitfiebern kann und dass man einen Kampf hat. Und hier ist es halt ein bisschen anders. Andererseits ist das halt auch meiner Meinung nach das Konzept des Films, dass er halt, so wie André gesagt hat, hier ist halt das Haus der Protagonist, und es geht darum, uns halt die Geister zu zeigen und wie die Geister halt tatsächlich den Menschen hinterher, sie quasi verfolgen, sie nicht in Ruhe lassen, über Jahre hinweg später wiederkommen und im Endeffekt halt, ja, denen eigentlich keine Chance gewähren, einmal dem Fluch wieder zu entkommen. Und wenn halt das Konzept ist, dann habe ich kein Problem damit, wenn der Film sagt, ja gut, dann verzichten wir einfach mal auf die klassische Heldenfigur, sondern nehmen halt so einen episodischen Ansatz, bringen viele Figuren rein. Dadurch hast du dann natürlich halt im Umkehrschluss die Möglichkeit halt, die Geister, viele verschiedene Leute dann halt auch, ich sag mal, abschließend zu quälen oder unter Umständen auch einfach umzubringen, als wie halt in einem Slasher, als wenn du halt sagst, du hast 1 gegen 1 und am Ende entkommt dann die Familie irgendwie aus dem Spukhaus. So, da finde ich das der bessere Ansatz für die Idee.
Mich stört, für mich ist es tatsächlich ein massiver Schwachpunkt bei dem Film, weil er ja eben natürlich diese Geisterfilme, die jetzt sind ja nicht eben nur Geisterfilme, das haben wir ja schon bei Dark Water und bei Ringu gesehen und wir hatten ja noch ein paar andere Filme, dass die natürlich auch immer im Subtext natürlich auch immer was über die japanische Gesellschaft erzählen wollen. Hier ist es ja so ein bisschen so die Thematik der Isolation in der Großstadt, die Einsamkeit in Tokio und auch, dass es noch so eine quasi so eine, ja, Parallelwelt gibt zu dem modernen Japan mit den Hochhäusern, mit der ganzen Technik und so weiter. Da wirkt das, diese Orte, in denen dieser Film spielt, ja schon fast ein bisschen altbacken. Und in diesem Kontext finde ich es halt eben schade, dass das an den Figuren, ja, irgendwie, ich finde, man hätte es noch schöner erzählen können, noch mehr auf diesen Kontext hätte eingehen können. So wirkt er immer für mich ein bisschen zu oberflächlich. Aber André wird schad bestimmt schon mit den Füßen, um zu erwidern, was ich gesagt habe.
Ja, wie gesagt, ich bin halt bei Pascal. Also Pascal hat ja auch quasi nur mich wiederholt. Ich finde halt auch, dass das Haus halt hier im Fokus steht, weil darum dreht sich eben dieser ganze Fluch. Es geht ja darum, dass die beiden dort gestorben sind und dort wird eben auch der Fluch eben angesetzt. Und ich bin da auch bei Pascal, wäre die Story jetzt hier so, wie man es eher aus klassischen amerikanischen Geisterfilmen, also sei es Conjuring, Insidious und Co. kennt, oder auch irgendwie ein auch irgendwie ein
Poltergeist?
Mateville oder Poltergeist. Also, genau, das ist halt für eine Familie, das ist in einem Haus, ne? Der Klassiker, es passieren 1000 spukige Dinge, aber sie ziehen nicht aus, sondern sie kämpfen gegen das Böse und halt bis zur letzten Sekunde irgendwie durch. Das ist ja auch am Ende des Tages immer schwachsinnig. Und von daher finde ich, mag ich hier auch den Ansatz, einfach zu sagen, dieses Haus hat diesen Fluch, weil dort eben ein schlimmes Verbrechen passiert ist. Und ja, jeder, der da reinkommt, wird dann eben geholt. Und darin kann man einfach nicht wohnen, wenn nicht lange. Und selbst eben nur reinzugehen und dann näher zu gehen, reicht schon, um dir den Fluch eben anzuhängen. Mhm. Und von daher, es geht halt eben nicht hier um einen Charakter oder eine Familie, die jetzt irgendwie gemeinsam gegen das Böse kämpfen, sondern es geht eigentlich um das Böse. Es geht um die Tragik hinter diesem Mordfall, hinter diesen Opfern. Und natürlich daraus entsponnen eine, ja, übernatürliche Rachegeschichte fast schon. Und natürlich trifft es nicht die Schuldigen. Das ist ja auch dann der, quasi der Sinn dieses Fluchs. Aber eben die Kernessenz ist eben, diesen Fluch zu erzählen und die Geschichte dahinter und nicht die Geschichte von, ja, irgendwelchen Protagonisten, die hier, wie gesagt, jetzt gegen das Böse bestehen müssen. Von daher, ich mag den Ansatz, auch wenn er, wir haben es einfach schon gesagt, auch wenn er dann teilweise, gerade dieser unchronologischen Erzählweise, teilweise sehr verworren ist mit den verschiedensten Familien, eben weil so viele Charaktere dann auftauchen und teilweise dann doch auch wieder Verbindungen haben, auch über die Filme hinweg, wie wir schon gehört haben. Das macht sicherlich einfacher, aber insgesamt mag ich die diese Erzählweise dann auf jeden Fall lieber.
Ich versuch's später nochmal.
Aber wo wir eben auch noch jetzt gerade, ich weiß nicht, Chris, kannst du mich sofort stoppen, wenn du eh noch drauf eingehen wolltest, näher. Wenn wir eh schon jetzt hier bei dem Geist und diesem Geräusch waren, ne? Diesem legendären, diesem Geknarze. Weiß nicht, hattest du es noch vorbereitet, aber wolltest du jetzt aber einwerfen, wo das quasi, also warum dieses Geräusch überhaupt auftaucht? Wollen wir das einmal kurz?
Das Wort gehört dir.
Das Wort gehört mir. Also ich habe über ganz viel gelesen, so wenn über diesen Film gesprochen wird und eben über dieses wie gesagt, prägnante und berühmte, knarzige, kehlige Geräusch, was die Kayako eben von sich gibt. Und habe dann ganz viel über gelesen, so, ja, das ist halt ein gruseliges Geräusch, das ist halt, macht man halt so. Und denke ich mir so, nee, Leute, nee. Denn es hat ja einen Grund. Und zwar ist es ja so, dass hier im Original eben, in den japanischen Originalfilmen, hat der Mann ihr ja die Kehle durchgeschnitten. Und quasi das Geräusch ist quasi die gurgelnde, blutgurgelnde Frau, die halt versucht zu schreien, aber es geht nicht mehr, weil die Kehle durchgeschnitten ist. Und daher entstammt dieses Geräusch. Und deswegen macht sie das. Und im Remake haben sie das übrigens geändert. Im Remake macht sie das Geräusch. Dann soll das eher so klingen, im Remake bricht ihr der Mann das Genick. Und es soll dieses knackende, knarzende Genick sein, was bricht. Das haben sie aber geändert. Im Original ist es eigentlich, und das ist eigentlich nochmal eine Nummer härter eigentlich sogar, finde ich, ist es eben der Mann, der seiner Frau die Kehle durchschneidet und sie will halt schreien, aber es kommt nur noch gegurgelt quasi raus. Und das soll dieses garstige Geräusch hervorrufen. Nur, dass man an der Stelle einmal eingeworfen.
Gut zu wissen, aber das weiß man ja im Prinzip nur, wenn man die Vorgänge kennt, ne?
Das ist richtig, weil wie der Tod passiert, wird nämlich in dem Film gar nicht gezeigt.
Ja, das Problem werden wir später ja auch nochmal haben, wenn gewisse Vorkenntnisse fehlen eben, aber das machen wir dann gleich. Wir schwenken jetzt quasi weiter voran im Film und da kommt es nämlich zu einem Rückblick, der eben genau nach den Geschehnissen aus John the Curse 1 und 2 ansetzt und nun die Familie Tokunaga in dem berüchtigten Haus wohnt und die Familie besteht quasi aus einem Ehepaar und der dementen Mutter des Mannes. Und auch die Ehefrau des Hauses, also Kazumi, die scheint irgendwie auf den Kayako-Geist zu treffen. Zumindest scheint es so. Und das ist auch alles sehr merkwürdig, als der Mann dann irgendwann heimkommt. Es sollte eigentlich eine Geburtstagsparty geben von seiner Schwester, von Hitomi. Die ist aber noch nicht zu Hause. Und alles ist irgendwie so ein bisschen seltsam. Und da gibt's ein paar schöne Einstellungen, fand ich ganz gut, als Kayako da ja in dem Bett liegt und der Mann sich zum Schrank umdreht und wir schon, jetzt muss ich gerade überlegen, wer ist nochmal das, der Kindergeist?
Toshio.
Ja, genau, wie der dann am Bett steht, das fand ich durchaus sehr, sehr schaurig dort auch dargestellt. Und merkwürdige Dinge gehen vor sich und das muss dann auch Hitomi feststellen. Das ist dann die Schwester eben, die dort heimkommt zur eigentlichen Geburtstagsparty, aber ihr Bruder, also der Ehemann, wow. Ja, das ist gar nicht so einfach.
Willkommen in Saarland.
Nee. Ja, der verhält sich jedenfalls ziemlich komisch, weil eben der Geist mittlerweile von ihm so quasi Besitz ergriffen hat und er will dann seine Schwester wieder wegschicken. Und wir sehen dann noch, wie er quasi seine in der vorherigen Szene verstorbene Frau eben zu dem Kayako-Geist auf den Dachboden bringt. Und der eigentlich coole Teil, also das fand ich so lala, das war okay. Aber für mich der, wo das hinführt, ist für mich tatsächlich eine der besten Sequenzen des Filmes, als Hitomi dann irgendwann geht und sie ist ja dann auf Arbeit in ihrem Bürogebäude dort und plötzlich ist der Kayako-Geist ihr gefolgt, bis auf die Toilette des Bürogebäudes. Und das finde ich halt cool an The Grudge, dass eben das Böse nicht an diesen Ort gebunden ist. Du musst zwar, um dich zu connecten mit dem Geist, musst du zwar an diesen Ort gehen, also in dieses Haus, aber anschließend kann dir halt der Geist überall hin folgen. Und dem Geist ist eben auch vollkommen wurscht, das hat André ja quasi eben schon angedeutet, ob das nun liebe oder böse Menschen sind, die er befällt. Und das fand ich halt cool, dass der Geist halt dann auf einmal überall auftauchen kann und nicht an dieses Haus gebunden ist. Und da fand ich dann auch die Sequenz cool mit der Toilettenszene und als sie dann im Anschluss den Wächter, den Wachtmeister dort in dem Bürogebäude beauftragt, ja, hier kommt, da ist ein Geist oder da ist eine Frau, geh mal gucken. Und wir das Ganze dann über die Überwachungskamera verfolgen und das fand ich richtig cool, wie da denn der Geist quasi auf den Wachtmeister losgeht dort. Und das ist für mich tatsächlich mit die gruseligste Szene des Films und das fand ich richtig gut. Und dann noch der weitere Klimax, als Hitomi dann auch dort ängstlich flieht nach Hause, um sich zu verstecken und auch Katsuya, also der Ehemann von, nicht der Ehemann, ihr Bruder ist es ja, genau, ihr Bruder dann noch klingelt und sie sich unter der Decke versteckt und der TV komplett verrückt spielt und dann sie eben unter der Decke Kayako sieht und von ihr weggezogen wird und plötzlich ja im quasi im Bettenparadies unter der Decke einfach verschwindet. Aber das ist für mich tatsächlich diese Sequenz, ob der Hitomi quasi im Bürogebäude ist bis nach Hause, für mich tatsächlich mit die stärkste des ganzen Films. Vor allem auch deshalb, weil es halt einfach auch cool ist, wie sie halt darstellen, dass der Geist quasi auch außerhalb dieses Hauses wirken kann. Und das fand ich echt beeindruckend. Wie ging es dir da, Pascal?
Ja, tatsächlich ähnlich. Also ich bin auch dabei, dass ich finde, diese ganze Szenerie jetzt in dieser zweiten Episode, die baut sich ein bisschen gemächlich auf. Da ist jetzt erstmal nicht so viel Spannung irgendwie zu verspüren, weil es dann halt doch sehr, ja, da findet man halt auf, sag ich mal, den anderen Ebenen einen, der jetzt nicht irgendwie so in den Bann zieht. Aber ich mag es halt sehr, wie es dann nach und nach halt, so wie du es beschrieben hast, durch die Geschichte in dieser Episode halt durcheskaliert und dann später auf diesem, wie ich finde, halt wirklich famosen Höhepunkt endet, wie Hitomi unter die Decke gezogen wird. Und ganz genau wie du sagst, was ich halt auch wirklich an dem Konzept von Juan the Grudge mag, ist halt dieses, du bist einmal da, dann hast du diesen Fluch in irgendeiner Form unter Umständen an den Fersen. Das kann auch theoretisch sich ja erst Jahre später dann etablieren oder sich kann dich auch sehr lange Zeit quasi in Frieden lassen. Aber wenn du einmal da warst, dann hast du ihn und ab dem Zeitpunkt bist du halt theoretisch nirgendwo mehr sicher. Und das ist halt tatsächlich auch die Idee daran, ist auch eine, die mir sehr gut gefällt und die ich halt sehr effektiv finde, weil dadurch hast du halt diese Szenen, die, wenn sie dann auf der Toilette in ihrem Büro sitzt und dann halt der Geist quasi nebenan aus der Kabine kommt. Das ist, fühlt sich fast schon irgendwie antiklimatisch an, weil das halt, man hier wieder das Gefühl hat, ah, das ist aber nicht das Spukhaus. Irgendwie hat er hier nichts zu suchen. Und dadurch ist es aber gleichzeitig auch wieder interessant, finde ich, und auf eine ganz eigene Art und Weise gruselig. Und auch wenn sie dann zu Hause ist und ihr Bruder halt klingelt, es ist auch wieder, das ist halt auch etwas, was ich generell natürlich an vielen japanischen Horrorfilmen mag und auch an diesem besonders, sind so verhältnismäßig triviale Tricks, die dann aber unter Umständen sehr effektiv sind, zumindest für mich. Das ist, wenn sie jetzt hier durch den Türspion guckt und ihr Bruder vor der Tür steht und noch so ein Smugface aufgelegt hat und sie die Tür aufmacht und da ist keiner. Es ist jetzt halt nun wirklich irgendwie kein krasser Special Effekt oder irgendetwas, was sich dieser Film wahrscheinlich zum ersten Mal ausgedacht hat, aber ich bekomme trotzdem immer eine Gänsehaut.
Ja, gib mir genauso. Ich weiß nicht, warum. Ja, bin ich total bei dir. Absolut. Ja. Hätte ich jetzt auch gesagt, weil das ist, ich weiß nicht, warum, aber in dem Film funktioniert das irgendwie. Ich weiß aber auch, ja, weil er so eine, der hat dabei auch so eine Ruhe, der Film. Also der macht das nicht mit einem Jumpscare, der macht das nicht mit irgendwie pompöser Dramatik. Der macht es einfach ganz normal. Und dann ist da halt einfach keiner. Ja. Und das ist halt super weird. Und das funktioniert, ja.
Ja, genau. Das ist es halt. Ja, das finde ich klasse. Ja, also deswegen von mir, ich finde, fängt gemächlich an, braucht ein bisschen und dann geht das aber ja zum Ende schon zu einem der auf jeden Fall Höhepunkte des Films, läuft das dann hinaus.
Hast du was zu ergänzen, André?
Ja, ich wollte noch sagen, also ja, stimme ich alles zu. Haben wir, glaube ich, schon jetzt genug geklärt, gerade diese, wie quasi der Spuk nach draußen auch getragen wird, dass das einfach gut gemacht ist. Ich finde vor allem, also für mich eines der Highlights ist diese Deckenszene unter der Bettdecke. Das ist für mich eine der absoluten Horrorszenen des Films. Und das ist auch die Szene, die meiner Frau jedes Mal killt und durch die dank der sie als Jugendliche irgendwie 3 Wochen nicht alleine schlafen konnte. diese Szene ist nicht nur einfach nur gruselig und allein halt natürlich das Gesicht von Kayako ist halt einfach auch verdammt unheimlich und ekelhaft, plus das Geräusch, was wir jetzt gerade schon drüber geredet haben und so weiter. Aber das Krasseste an der Szene ist, finde ich einfach, dass es dir halt komplett den Schutzbett raubt. Mhm. Ne? Ganz klassisches Motiv, so das Bett ist das Heiligtum, so im Bett bist du sicher, ne, Kinder rennen ins Bett, Bettdecke über den Kopf, so das ist mein Safe Space. Und diese Szene macht dir halt komplett den Safe Space Bett kaputt. So, sie ist halt unter der Bettdecke, das der schlimmste Ort, wo ein Geist sein kann, unter der Bettdecke, wo es eigentlich nach Kindermund sicher sein sollte. Der alte Grundgedanke so. Da ist der Geist und zieht dich dann auch noch da rein quasi und du bist tot. So.
Und das macht er ja später nochmal. Du hast quasi das Bett, der schönste Ort der Welt und die Dusche, der zweitschönste Ort der Welt, später auch nochmal.
Ja, das stimmt, ja. Also der Film macht das extrem smart, dir ein Haus allgemein plus dann aber auch eben genau diese Orte, wo man sich eigentlich gerne aufhalten sollte, völlig zu zerstören. Indem er da den Geist halt walten lässt. Das ist wirklich sehr fies, aber auch sehr effizient.
Wieder in der Gegenwart findet dann Hirohashi, das ist der eigentliche Betreuer von dieser Familie dort, der findet dann die verstörte Rika wieder in dem Haus und verständigt dann natürlich sofort die Polizei. Und die Polizei findet dann die Leichen von Katsuya, also dem Ehemann und dessen Frau Katsumi, auf dem Dachboden. Und die erfahren dann auch später von den Schicksalen des Wachmanns und von Hitomi. Und es wird dann irgendwie klar, dass alle Familien, die vorher dort gewohnt haben, auch bereits tot oder verschwunden sind. Und deshalb kontaktieren sie den Ermittler, der damals im Fall Saeki, also dem Ursprungsfall dieses Grudgyverse, den kontaktieren sie dort. Und dann wird auch klar, dass Toshi, also der kleine Junge, den wir schon gesehen haben hier als Geist, dass der seit Jahren schon vermisst wird. Und das fand ich dann war wieder so eine Szene, die hat mich so ein bisschen gestört, als Rika dann wieder zu Hause ist, aber von den beiden Geistern quasi dort belästigt wird, also von Toshi und von Kayako, das fand ich ein bisschen, ja, das war irgendwie so, also der Film ist halt so nicht subtil, aber doch sehr ruhig in seinem Horror und hat diese Schockmomente immer so irgendwie, die hat einen schönen Aufbau, dieser Schockmoment, und das fand ich hier so blöd, weil die beiden Geister quasi so omnipräsent waren. Das fand ich irgendwie ein bisschen komisch. Aber auf jeden Fall fand ich es dann gut, wie sie dann wieder auf den ehemaligen Ermittler, der ja Toyama heißt, schalten und der eben versucht, nachdem er erfahren hat, was dort im Saeki-Haus wieder passiert ist, versucht es halt niederzubrennen. Und das schafft er aber nicht, weil er eine Vision hat von seiner Tochter in der Zukunft, die dort quasi ihre besten Freundinnen in das Haus lockt, um die ebenfalls zum Sterben zu bringen sozusagen. Und die Polizisten kommen dann irgendwie auf die Fährte, dass Toyama das vorhaben könnte und kommen in die Szenerie und versuchen Toyama dabei zu hindern, das Haus niederzubrennen. Und alle drei werden dann von Kayako, also von dem Geist, überrascht. Und die Polizisten sterben dann auch, nur Toyama kann flüchten. Und das fand ich durchaus auch eine der besseren Sequenzen des Films, weil sie dann endlich für mich auch so ein bisschen, das, was André vorhin noch erwähnt hat, so ein bisschen diese Emotionalität so ein bisschen hervorgebracht haben. Also diese Traurigkeit in der Szenerie, diese Melancholie, was so dieser Fluch halt auswirkt und diese dramatische Familiengeschichte von damals. Und hier bringt sie noch wieder eine andere Familiengeschichte rein in den Film mit Toyama und seiner Tochter. Und das hat mir jetzt nicht aus Horroraspekten gefallen, sondern eher so aus emotionaler Sicht, weil der Film mich da zum ersten Mal auch so ein bisschen, eben bei meinen Gefühlen gepackt hat. Pascal.
Mhm. Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Ich finde auch der ganze Plot um Toyama und seine Tochter, die dann ja, ich glaube, in der übernächsten, ja, in der, nicht direkt danach, aber dann in der darauf folgend, oder? Na, ist ja egal. Auf jeden Fall in der zukünftigen Episode auch noch behandelt wird, ist auf jeden Fall der Plot, der emotional am härtesten trifft. Einfach dadurch, dass, du hast es ja eben beschrieben, wie er halt versucht, quasi diese Vision, die er hat, zu verhindern, indem er das Haus niederbrennt. Es klappt halt offensichtlich nicht. Er entkommt zwar wohl im ersten Augenblick dieser Situation, die beiden anderen Polizisten entkommen dieser Situation nicht. Auch sehr effektiv finde ich tatsächlich wieder am Ende. Da ist es auch wieder, also diesen abgefahrenen Gang, den die Kayako drauf hat, ist dann wiederum etwas, was mir so aus der Special-Effects-Kiste oder einfach aus der Acting-Kiste dann ganz gut gefällt. Der ist schon sehr, sehr effizient. Natürlich sehr exorzistisch, aber nichtsdestotrotz sehr effektiv hier auch. Ja, und davon abgesehen halt, wie gesagt, emotional auf jeden Fall die härteste Nummer. Das trifft mich jetzt mehr, als dass Rika halt irgendwie eine schlechte Zeit hat, sagen wir es mal so. Dass dann hier halt die jetzt nun wirklich eigentlich die beiden, man sieht sie am Anfang auch noch so süß spielen, wenn er da noch mit seiner jungen Izumi da am Spielen ist und auch gleich diesen Beschützerinstinkt hat, als dann der andere Polizist ankommt und sich vor ihr stellt, und dass das dann, ja, was offensichtlich jetzt nicht unbedingt optimal ausgeht am Ende, das tatsächlich, obwohl die Figuren jetzt halt natürlich auch nicht so viel Tiefe erhalten, trifft das trotzdem. Da stimme ich dir zu.
André, was hat das emotional mit dir gemacht?
Kann ich eigentlich gar so viel ergänzen. Also ist tatsächlich, finde ich, auch einer der, ja, der Momente oder der, sag ich mal, der Parts im Film, wenn wir hier so in verschiedenen Episoden mehr oder weniger reden oder zumindest, ja, einzelnen Sequenzen, die zeitlich sich verschieben. Es ist die Sequenz, glaube ich, die schon am meisten hängen bleibt, wenn man jetzt mal allgemein, also ich finde ja die Grundgeschichte, wie gesagt, auch extrem dramatisch. Mhm. Überhaupt diesen Mordfall eben eigentlich, der Mann, der seine Familie tötet, ist generell ja ein sehr schweres Thema, allgemein als Grundstein des Films. Aber mal ab davon ist, finde ich, auch die Sequenz hier schon die irgendwie einem dann doch ein bisschen nahe geht. Weil sonst habe ich das im Film gar nicht so. Weil obwohl wir, wie wir gesagt haben, es sterben ja größtenteils jetzt keine schlechten Menschen hier, eher normale einfach, ne? Eben. Ja. Und von daher ist es ja eh nicht so, dass man im Film jetzt sich irgendwie wie beim Slasher darauf freut, wenn jemand stirbt. So. Aber ich muss auch sagen, im Rest des Films, die Charaktere gehen mir da trotzdem nie so nahe, weil die einfach sehr flach sind. Ne? Das haben wir jetzt auch schon bei Rika ja auch schon gesagt.
Ja.
Die gehen alle nicht so richtig tief. Und man erfährt dann, obwohl es so viel Story-Tovabo gibt, auch gar nicht meist so viel über die Charaktere. Und nicht so viel Backstory, dass es oder man erfährt zumindest emotional nicht so viel über sie, dass es einem jetzt wirklich auch nahe geht, wenn da.
Da schau an.
Bitte?
Da schau an.
Was meinst du?
Ja, nee, das war ja der Punkt, den ich vorhin schon kritisiert habe. Das war ja, das, was euch nicht so gestört hat.
Naja, das heißt nicht so, mich stört's nicht. Ich sag nicht, dass ich das quasi im Rest des Films bemängel, aber eben aufgrund der Tatsache, dass es so ist, und das ist halt so, das sehe ich auch so, ist es bei der Episode, finde ich, hier, oder der Sequenz hier, über die wir jetzt gerade sprechen, ist das die, wo man doch so ein bisschen dann auch mal wirklich bei den Opfern mitleidet und auch die Situation doch einem so ein bisschen auch nahe geht oder zu schaffen macht, finde ich.
Man hat auch eben bei Toyama so ein bisschen das Gefühl einfach, dass er die Figur ist, die halt eben auch aufgrund, weil er sich halt früher mit diesem Fall beschäftigt hat, also quasi am längsten alle von allen Figuren mit dieser Geschichte vertraut ist, dass er auch selber halt emotional sehr damit verbandelt ist, weil man sieht halt das Erste, was er macht, als er davon erfährt, und wir sehen ihn ja nicht besonders lange im Film, ist aber eben direkt dahin zu gehen zum Haus, um es niederzubrennen. Und das ist ja schon eine Handlung, da muss viel passiert sein. Ne? Das weißt du auch als Zuschauer, der eben die Vorgeschichte vielleicht nicht so präsent hat, wie eben die Leute, die The Curse 1 und 2 gesehen haben. Ne? Und das macht, glaube ich, irgendwie ja, Toyama ist dann für mich noch am ehesten unter den nicht greifbaren Figuren die greifbarste irgendwie, weil ich bei ihm die Emotionen erkenne und irgendwie auch verstehen kann, ja.
Ja, er handelt auch am emotionalsten. Ja. Also nicht nur auch spielerisch, sondern auch generell eben als Figur, der da deutlich, also ich meine, klar, natürlich, also er ist auch einer der Personen, die um das Haus weiß und was es anrichten kann, natürlich. Ne? Viele der Charaktere, die wir haben, die gehen da nichtswissend rein und lösen diesen Fluch ja dann aus, ohne davon eine Ahnung zu haben. Er weiß ja darum und deswegen hat er auch entsprechend natürlich eine Intention, so zu handeln. Und das spürt man auch in einer gewissen Weise dann eben natürlich, dass er da wirklich komplett emotional verhaftet ist in dem Ganzen. Das stimmt. Also wie gesagt, ich finde die ganze Sequenz auch stark. Ja.
Ist seine Rolle denn zu sehen in den vorherigen Filmen?
Das habe ich mir ganz überlegt. Ich überlege gerade, ob man...
Also der Schauspieler wird bestimmt anders sein, aber vielleicht ist die Rolle ja irgendwie schon vorgekommen. Ich meine, wenn du es nicht weißt, nicht so schlimm.
Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, weil ich extrem lange nicht mehr gesehen habe, die beiden Vorgänger. Aber ich meine ja. Ich meine, den gibt's da. Aber nagelt mich darauf fest, bitte, lieber Hörer, wenn irgendwer den Film gerade gesehen hat, sagt, nein, der Hacker labert scheiße, dann tut's mir an der Stelle leid. Aber ich meine ja. Ich meine, dass das, was quasi man hier im Foreshadowing sieht, beziehungsweise erfährt über ihn, warum er das alles weiß, wird im zweiten Teil beleuchtet, im Curse 2, wenn ich mich nicht komplett vertue, ja. Aber ja, wie gesagt, auf jeden Fall in dem Film jetzt hier in The Grudge, es ist auf jeden Fall eine der Momente, die im Film auf jeden Fall eher dann doch mal emotional auch aufwecken. Der Rest des Films finde ich insgesamt, auch jetzt mal den Grusel ausgenommen, ja, der Grusel an sich mal raus, ist doch relativ linear und relativ flach, so was die Zeichnung meistens angeht. Deswegen, das holt alles nicht so krass ab, finde ich, aber hier in dem Moment seine Figur plus seine Geschichte, die ist durchaus, erzeugt eine Art Emotionen, die der Rest des Films nicht so hervorrufen kann, sag ich mal.
Ja, und das, finde ich, erkennt man ganz gut in der nächsten Sequenz, die Pascal eben schon voreilig anreißen wollte, als wir uns in die quasi Zukunft bewegen, in der Toyama längst tot ist und seine Tochter Izumi, die ja eben schon in diesem Foreshadowing erwachsen, also nicht erwachsen war, aber quasi Highschool groß war sozusagen und genau in diesem Alter ist sie jetzt auch in der nächsten Sequenz und sie ist immer noch sehr verstört und paranoid von den Ereignissen von damals, die also scheinbar passiert sein müssen in dieser Vision, die Toyama zuvor hatte, dass sie eben ihre Freundinnen in dieses Haus gelockt hat und die dort gestorben sind oder ins Jenseits geholt wurden und dann wird's ein bisschen fast klischeehaft. Heute ist es fast klischeehaft, wenn wir eben uns sehen, wie die ihren anderen Freundinnen dort vorbeikommen und die gucken sich die Fotos an und auf denen sind dann die Gesichter beziehungsweise die Augen der verschwundenen und toten Mädchen verfremdet und Izumis Augen auch. Sieht halt auch so ein bisschen aus wie mit dem Edding drüber gemalt, muss man auch ganz ehrlich sagen. Das hat man dann auch schon später alles ein bisschen besser gesehen. Und Izumi hat dann auch eine Vision ihres verstorbenen Vaters und wird dann letztendlich von den Geistern der verstorbenen Freundinnen heimgesucht und anschließend von Kayako in den Tod, beziehungsweise auch hier ins Jenseits gezogen und zu ihrem Vater gebracht quasi. Und das ist für mich wiederum die komplett schwächste Sequenz des Films. Die hat mich überhaupt nicht abgeholt. Also die fand ich irgendwie nicht gut inszeniert, muss ich sagen, weil auch die quasi die Geisterfreundinnen auch eher wie Zombies aus Dawn of the Dead gewirkt haben. Und das hat mich emotional nicht abgeholt und das fand ich halt so klischeehaft. Das mag natürlich jetzt vielleicht einfach daran liegen, dass wir jetzt gefühlt 18 Jahre später, nee, auch tatsächlich 18 Jahre später sind und eben das schon 10.000 Mal gesehen haben mit verfremdeten Fotos und mit Gesichtern, die nicht da sind oder verfälscht oder verfremdet sind. Das will ich dem Film jetzt gar nicht mal so zum Vorwurf machen, weil vieles kam halt erst danach, die es parodiert haben oder eben aufgegriffen haben oder wiederholt haben. Fand ich insgesamt trotzdem nicht so doll, die ganze Sequenz. Für mich der schwächste Teil hier tatsächlich, der mich auch, ehrlich gesagt, auch ein bisschen gelangweilt hat, weil das war mir einfach alles zu klischeehaft so ein bisschen. Wie siehst du das, Pascal?
Gemischt. Also ich muss sagen, dass ich zumindest den Anfang beziehungsweise den Aufbau dieser Episode ganz gut fand, weil ich mochte, dass der Film dann nochmal so ein bisschen eine gefühlte Leichtigkeit reinbringt. Ich finde es auch einerseits cool, dass diese kleine Schulsequenz tatsächlich noch mit drin ist. Das ist ja auch nochmal so ein, ja, ich würde es jetzt mal nicht Setpiece nennen, aber zumindest irgendwie auch ein Aufwand, der betrieben wurde, den man sich wahrscheinlich hätte sparen können. Dann noch einmal die drei Mädels durch halt diesen Schulflur laufen zu lassen und ein bisschen mit dem Lehrer halt zu albern. Das ist tatsächlich irgendwie ganz nett. Ich finde, das gibt einem dann nochmal bringt so ein bisschen Freude rein und die man, nur um sie dann halt danach direkt wieder mit dem Arsch einzureißen. Weil halt genau das, was in der Vision von dem Toyama halt gesehen wurde, jetzt eintritt. Und ja, aber dann auf der anderen Seite, das meine ich mit gemischt, gebe ich dir jetzt schon recht, dass jetzt hier dann schlussendlich wie Izumi dann ja umkommt und von Kayako umgebracht wird, ist auch tatsächlich auf dieser Geisterebene der auch vor allem audiovisuell schwächste Part des Films. Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben oder zumindest zustimmen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob du auch den als schlechtesten Geistermoment erachtest, aber ja, da gehe ich dann auch nicht so mit. Auf der anderen Seite fand ich dann aber dann doch wieder so die Chemie zwischen den drei Mädels auch ganz cool, wenn sie da halt mit ihr am Bett sitzen und auch dann am Ende die Mutter halt nochmal sagt und man, dass es halt genauso quasi mit ihr jetzt abläuft, wie halt dann mit ihrem Vater. Das haben wir ja auch dann nicht mehr wirklich gesehen. Wir haben ja nur noch mitbekommen, wie er entkommen ist aus dem Haus, aber nicht, wie er dann tatsächlich gestorben ist. Und da auch nochmal so diese Traurigkeit, die dann diese beiden Episoden auch irgendwie verknüpft und überschattet, die ist dann halt hier auch irgendwie noch sehr vorhanden. Und das, finde ich, funktioniert schon gut. Und ich auch den Story-Kniff. Und ich will es jetzt hier auch noch nicht anreißen, weil das ist in der letzten Episode, aber hier wird auch nochmal die nächste Episode quasi schon mal anerwähnt, ohne dass wir sie bisher gesehen haben. Das mag ich auch, aber da können wir am Ende nochmal drauf eingehen.
André.
Also, ja, ich verstehe schon, was ihr meint. Ich bin da nicht ganz so hart irgendwie bei der Szene. Ja, das ist klischeehaft. Ja, das kennt man halt natürlich alles. Chris, du sagst auch richtig, klar, der Film ist natürlich jetzt 18 Jahre alt und so weiter. Ich finde die Szene, den Part trotzdem irgendwie nicht so unstimmig. Ich finde auch, dass es nochmal ein bisschen was auflockert, weil es einfach nochmal eine ganz andere Figurenkonstellation ist, die man so vorher nicht hat. Mhm. Vorher sind es entweder einzelne Charaktere, die durch jedes Haus gehen oder zu sehen sind, die alleine agieren, oder es gibt halt immer meistens eine gewisse Ruhe und Schwere oder Tragik in den Momenten. Hier wird es einfach mal aufgebrochen ein bisschen und durch eben diese durch diese jungen Mädels so ein bisschen aufgelockert, bevor es dann eben wieder ins Schreckliche abdriftet. Ja, das ist ein bisschen plakativ und sicherlich nicht der gruseligste Effekt des Films, der auch allein durch diese, ja eben gerade weil diese Schwere so ein bisschen fehlt in dem Part, auch nicht so wirkt wie in den davor. Aber ich finde den jetzt nicht deutlich schlechter oder so als andere Parts, muss ich zugeben. Er ist einfach ein bisschen anders, er hat eine andere Stimmung, aber das macht es für mich jetzt insgesamt nicht weniger gut, sage ich mal. Ich finde ihn nicht unpassend für den Film. Also er sticht für mich jetzt nicht irgendwie grotesk raus oder so, da zieht das für mich runter. Und von daher funktioniert es für mich an sich schon. Ich habe jetzt gerade noch mal, weil ich hatte es gerade gewurmt und habe ich es vorhin selber noch gesagt. Ich habe es auch schon wieder selber vergessen, ich Held. Ich sagte ja schon, dass in Curse 2, genau, am Ende von Curse 2 sieht man quasi diese Szene, wie Izumi mit den Mädels in das Haus geht. Das wird da schon quasi angeschnitten und wird jetzt hier bei Grudge fortgeführt. Genau, so war das nämlich. Aber in einem anderen Segment eben hier. Und das wird eben jetzt fortgesetzt. Und von daher, ja, das kam quasi vor, aber so wirklich jetzt den gesamten Backlog der Geschichte zwischen Vater und Tochter hat man jetzt da auch nicht gesehen. Und
Ich glaube, es ist ein bisschen mein Problem, was ich mit der Szenerie habe, ist, dass der Film ja durchaus erfrischend ist in der Hinsicht, dass er hier hauptsächlich erwachsene Protagonisten hat, eben alles erwachsene Leute, die im Leben stehen, gewöhnliche Leute, und das eben so. Ja,
Finde ich so der typische Teenie-Horror-Moment jetzt.
Genau, und der Film ist eigentlich sehr, mir fällt jetzt kein besseres Wort, ich nenne ihn mal so ein bisschen rein stilistisch anti-amerikanisch. Und hier holt er eben so dieses typische US-Highschool-Teen-Horror so ein bisschen rein, das Ganze. Und das war vielleicht wieder das, wo ich dachte so, Ich glaube, das war einfach vielleicht auch so ein bisschen, was da eine Rolle gespielt hat, weil ich das durchaus erfrischend fand, dass du eben durchgängig erwachsene Protagonisten hast.
Verstehe ich dich total. Ich muss aber auch einfach sagen, es gibt allgemein super viele japanische Horrorgeschichten, Legenden und so weiter, die alle irgendwas mit Schule und so zu tun haben.
Ja,
es gibt allein, hatten wir mal bei Ende mit Schrecken ja auch im anderen Podcast, es gibt eine japanische Legende, da geht es um Geist auf dem Klo, ja, also die auf dem Schulklo, so, auf dem Schulklo, ganz wichtig. Die haben sehr viel mit Schulen und das in vielen Horrorfilmen, auch gerade diesen Gruselfilmen, hat es immer was oft mit Schulen zu tun oder eben Schülern generell. Und von daher, das Motiv ist oft da. Und deswegen fand ich es jetzt nicht unpassend. Aber ich verstehe deinen Aspekt, da gebe ich dir vollkommen recht. Er sticht hingegen raus, dass er hier einfach einen anderen Ton an den Tag legt in diesem Part des Films, in diesem Szenario. Und wie du sagst, eben hier nicht mit wirklich Erwachsenen arbeitet, mit auch einer gewissen Ruhe, ne, die alle jetzt nicht irgendwie, du hast keinen, der jetzt irgendwie mega überdreht ist oder so. Und das wirkt natürlich in der Szene alles sehr, sehr fremdartig erstmal, wenn man den Rest des Films davor betrachtet. Da gebe ich dir vollkommen recht. Mich hat's am Ende nicht gestört, aber.
Zwei andere Aspekte interessieren mich, vor allem eure Meinung dazu. Zum einen finde ich, an dieser Stelle wird klar, spätestens bei dieser Sequenz, und da hole ich jetzt nämlich wieder auch diese Figurenschreibung oder Zeichnung so ein bisschen hervor, die eben, okay, das Haus steht im Mittelpunkt und die beiden und Kayako als Geist, und die Figuren funktionieren eben und bleiben blass und großartig und größtenteils unbeschrieben. Aber das fällt jetzt hier umso mehr auf, finde ich. Nun denn, die Szenen sich wiederholen, mehr oder weniger. Also ich finde, der Film ist einfach sehr repetitiv, weil er hat zwar diese einzelnen Episoden, aber die Episoden führen eigentlich letztlich immer zum selben Aufbau. Es wird langsam und ruhig aufgebaut und es hat immer dieselbe Konklusion am Ende. Es ist immer so, dass dann am Ende jemand stirbt oder halt eben ins Jenseits gezogen wird vom Geist, und meistens auch irgendwie auf die relativ ähnliche Art und Weise. Und das ist das Problem, was ich mit dem Film habe. Und dann fällt mir diese schwache Figurenzeichnung dann umso mehr ins Gewicht, finde ich. Pascal.
Ja, also so, wenn du das jetzt so sagst, kann man...
Also ich will dich nicht auf meine Seite ziehen, das ist klar, aber...
Nö. Ich habe auch... Also
versuche ich schon natürlich, aber...
nee, ich möchte nur sagen, dass jetzt die Argumentation per se ist ja an sich erstmal stimmig. Klar, das ist auf dem Papier ist das per se sehr repetitiv. Für mich funktioniert das aber, weil ich dann tatsächlich immer dem Film irgendwie so Kudos zollen muss, weil ich immer das Gefühl habe, so, ja krass, also, weil ich denke mal, jetzt kommt die Episode mit der Figur, die es vielleicht schafft, oder mit der Figur, die vielleicht einen anderen Ausgang hat, aber der Film ist da halt verhältnismäßig gnadenlos, und das kann man dann natürlich irgendwie als stumpf bewerten. Ich denke mal, wahrscheinlich auch, wenn man den Film öfter gesehen hat noch, oder halt auch besser in Erinnerung hat, dann, ja, ist es vielleicht sogar noch wahrscheinlicher. Aber ich finde das dann auf obskurat eher erfrischend, dass der Film halt einfach sagt, so hier, wir machen jetzt 5 Episoden, die sind, und das mag ich halt an den Episoden ganz gerne, die sind so ein bisschen seicht, hier mal so ein paar Ecken irgendwie miteinander verwoben. Eigentlich ganz clever, wie ich finde. Und ja, aber die Menschen, die dann da halt mit den Geistern interagieren, die kommen halt im Endeffekt, also selten mal dann noch in die zweite Episode, die sie betrifft, aber am Ende nicht gut aus der Nummer raus. Und da ist der Film halt konsequent, und ich mag das. Ich fand, das funktioniert für mich gut. Ich finde, das hat irgendwie eine gewisse Grausamkeit, nochmal so einen gewissen eigenen Grusel einfach. Ich finde auch, das ist halt etwas, wenn das halt eher so jetzt so ein Haunted House Film halt wie Conjuring wäre oder so. So mit so einem Conjuring Film kannst du halt keinen ikonischen Gegner erschaffen, wie jetzt beispielsweise hier Kayako, weil der braucht ja auch einen Kill Count, so. Du musst ja denen auch irgendwie was geben. Du musst denen ja auch Möglichkeiten geben, so verschiedene, sich auf verschiedene Arten und Weisen auszuspielen. Und wenn du halt dann nur 1-1 hast und am Ende gewinnt der Gute, geht das eh nicht. Und ja, klar, jetzt natürlich hier gewinnt dann der Böse sehr oft. Aber dadurch hast du noch auf einem Film schon direkt so das Gefühl, wow, okay. Wenn du einmal mit diesen Geistern zu tun hattest, dann, rest in peace. Das ist nicht gut. Wird nicht gut ausgehen für dich. Und das schafft der Film dann halt.
Das Haus ist ja schon so ein bisschen einfach das Videotape, das Ring, das Videotape. Du gehst rein und es ist vorbei.
Ja, genau.
André, reden wir mal über was Positives, auch aus meiner Sicht, und auch mal ein bisschen über technische Aspekte des Films, was natürlich sehr beeindruckend ist, und das muss man wirklich sagen, das ist größtenteils natürlich während der Schockmomente vor allem omnipräsent. Das ist natürlich großartige Sound-Editing, also die Soundeffekte, die hier ja wirklich zeitweise, zumindest wenn man den Film das erste Mal sieht, schon ein bisschen das Herz rasen lassen, weil der Film das auch nicht nur über Lautstärke macht, sondern einfach auch, wie die Geräusche dort eingebracht werden, wie sie klingen. Das ist schon sehr beeindruckend, dazu auch der stimmige Score. Ich erinnere mich eben an die Szene, die wir vorhin besprochen haben, als Katsuya dort am Bett seiner Frau ist dort und diese verschrobene, sehr unmelodische Musik dort läuft und so weiter. Das ist schon eine Sache, die mich sehr beeindruckt hat.
Ja, durchaus. Aber also fandst du das jetzt so herausstechend?
Ja, schon. Also gemessen natürlich auch so ein bisschen am Alter des Films ist das, fand ich, schon durchaus beeindruckendes Sounddesign. Also ja, für mich mit der größte Pluspunkt am Film.
Ich sag mal so, ja, ich gebe bestimmt dir zu, aber trotzdem, also ja, es ist gut. Aber ob das jetzt so, dass du es so herausstellst, wundert mich jetzt, das wundert mich nicht, aber hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, dass du das so als eigenen Punkt herausstellst. Ich sag mal so, dass der Sound ist ja eigentlich sehr minimalistisch. Er ist ja schon reduziert auf
diverse, in der Grundstimmung auf jeden Fall, ja.
Diverse Trigger-Points, die dich ja immer wieder natürlich in deinem Ofen hervorlocken sollen. Ne? Also in jeder angespannten Situation, auch nicht mal egal, welche Situation, ob die jetzt angespannt ist oder ob die erstmal normal wirkt, sobald du eins der diversen Sound-Effekte oder eben Soundgewänder und Soundeinspieler hörst, wahrnimmst, den der Film dir nach und nach eben unterbreitet und du den Ursprung dann auch irgendwann kennenlernst der verschiedenen Geräusche, ist dir ja schnell klar, wo es hingeht, ne? Also er teasert damit ja immer oft viel dann Unheil an. Und ja, das macht er halt sehr gut, so auf jeden Fall.
Aber es ist ja auch das Knarzgeräusch, was du ja vorhin so schön auch erklärt hast, wo es herkommt. Das ist ja natürlich auch eine Sache, die musst du dir erstmal einfallen lassen und wie sie dann klingt. Und das gehört ja eben auch zum Sounddesign dazu.
Absolut, das wollte ich halt gerade sagen.
Und der Wiedererkennungswert.
Ja, absolut. Also das sage ich ja. Das ist natürlich dieser Sound, der eben den Kayako macht, diesen knarzigen, der ist natürlich, wie gesagt, legendär. Ne? Also den kennt ja mittlerweile wirklich jeder, der mal irgendwie halbwegs einen Horrorfilm gesehen hat. Das ist ja wirklich sehr eingebrannt. Es ist wirklich fast schon ein ikonisches Ding für sich, auch wenn wahrscheinlich die 80% der Menschen, die kein böswillige Aussage jetzt, aber 80% der Menschen, die den Sound kennen, wissen wahrscheinlich nicht mal, wie der Geist heißt, aber sie kennen den Sound so, weil es einfach nun mal die Filme dann auch durch die Remakes in den USA dann doch eine weltweite Population erreicht haben. Und dieser Sound hat sich einfach maßgeblich im modernen Horror eingeprägt. Von daher haben sie auf jeden Fall was Großartiges geschaffen. Das will ich auf jeden Fall nicht sagen. Ob das jetzt wirklich ein Sounddesign-Meisterleistung im Film generell jetzt ist, sei dahingestellt. Aber ja, der Wiedererkennungswert und der Einsatz des Sounds und wie gesagt, wie der Film dich darauf trainiert, fast schon auf diese Sounds auch zu achten, sei es die Katze, ne, sei es, ja. Das sind alles so kleine Versatzstücke. Sobald da was kommt, weißt du halt, jetzt gleich wird's schlimm. Und es reicht ja dann oft. Also was der Film dann auch so gut macht, ist ja klassisches Horrorfilm-Ding so, wenn du Angst hast, halte ich mir die Augen zu, hilft bei dem Film halt nicht, weil spätestens das Geräusch verfolgt dich bis in deinen Schlaf so. Dass wenn du nichts gesehen hast, reicht der Sound aus, um dir einen totalen Schauerrücken zu jagen, sag ich mal. Ne? Und das haben sie auf jeden Fall gut gemacht, da gehe ich komplett bei dir mit, ja.
Vielleicht ist es mir auch nur deshalb aufgefallen, weil im Vergleich dazu die Besetzung, die Schauspielleistung aus meiner Sicht doch ziemlich schwach war im Film, muss ich gestehen. Also da hat mir, ich glaube, nicht eine einzige Performance aus dem Film hat mir irgendwie zugesagt. Fand ich generell sehr dürftig. Aber es kann auch sein, dass ich das zu subjektiv sehe, aber irgendwie, weiß nicht, kam kaum was rüber. Also am ehesten eben noch in der Sequenz mit Toyama, also den Schauspieler, den fand ich noch ganz in Ordnung so, der hat das vermittelt für mich, aber der Rest, ist so ein bisschen so blass wie die Figuren, die gespielt werden von ihnen. Das mag vielleicht auch einfach daran liegen, dass das Drehbuch dann eben nicht viel hergegeben hat für die Schauspieler, aber ja, lief so ein bisschen ins Leere für mich.
Glaube ich aber auch tatsächlich, dass das so ein bisschen dem geschuldet ist, dass da halt, du kannst halt aus so flachen Figuren dann halt auch einfach nicht viel rausholen. Natürlich, aber ich finde, man muss dann schon wiederum halt, auch das ist ja eine Schauspielleistung, die dann die Schauspieler da von Kayako und Toshio abliefern. Das ist ja schon jetzt, das finde ich dann wiederum ziemlich gut.
Ja. Kommen wir zurück in die Rika-Timeline. Rika hat sich ja langsam erholt, so ein bisschen von dem Schock in Anführungszeichen. Und sie arbeitet auch wieder als Pflegerin, aber sie wird dennoch immer wieder von den Geistern heimgesucht und an mit dieser Duschszene, die ich vorhin schon angesprochen habe. Und dann kommt es sozusagen zum Showdown des Films, als ihre Freundin, die Lehrerin Mariko, erzählt, dass der Junge, den wir ja auch kennen, eben, also Toshi, eigentlich in ihre Klasse geht, aber eben noch nie dort erschienen ist. Und dann hat sie eben vor der Familie einen Hausbesuch abzustatten. Und das ruft natürlich Rika sofort auf den Plan. Sie weiß natürlich, was passieren kann in dem Saeki-Haus und macht sich sofort auf den Weg dahin. Aber sie kommt leider zu spät. Sie kann nur noch beobachten, wie Mariko den Wandschrank hochgezogen wird. Und dann ja, breitet sich der Horror nochmal richtig aus im Finale quasi, allein mit dieser Spiegelszene, die ich durchaus nett fand. Und dann eben, ja, ich sag mal, in bester Exorzisten- und Tanz-der-Teufel-Manier plötzlich Kayokos Geist sich die Treppen hinunterschleppt, komplett blutüberströmt. Und dann kommt dann nochmal so ein unterschwelliger emotionaler Moment, finde ich, der dann auch wieder auf mich nochmal gewirkt hat, als einer der wenigen, als Rika eben klar wird, dass Kayoko eben die ganze Zeit nur versucht hat, Kontakt mehr oder weniger mit ihr aufzunehmen und dann plötzlich eben der Geist von Takeo, also der Ehemann, der damals quasi seine Familie umgebracht hat, auftaucht und eben Rika auch zu sich holt oder umbringt, ins Jenseits holt. Ja, durchaus. Also es ist natürlich aus meiner Sicht schon so mit die bekannteste Szene oder die offensichtlich bekannteste Szene. Hat mir durchaus gefallen. Da hat mir auch so die praktische Effektarbeit oder das Make-up einigermaßen gut gefallen. War auf jeden Fall emotional nochmal was mich so ein bisschen mitgenommen hat. Deswegen fand ich den Showdown durchaus gelungen am Ende. Aber er ist eben so, kommt eben aus der Erzählstruktur eben wie halt auch wieder so aus dem Nichts. Also ja, Rika geht's wieder ganz gut und zack kommt schon wieder der nächste Plot-Part, in dem irgendwas passiert mit Geistern und sowas. Und das ist immer das, was ich halt so repetitiv finde. Also ich hätte mir dann halt da irgendwas anderes mal in der Erzählung gewünscht, außer dass es wieder ins Haus geht, außer dass wieder da jemand ist, der da gleich stirbt. Das fand ich dann irgendwie dann doch ein bisschen erzählerisch schwach weiterhin, muss ich gestehen. Pascal, du wolltest was sagen.
Ja, ich wollte auch mal eigentlich dazu fügen, das ist auch tatsächlich der Moment, wo ich das oder immer noch diesen Hä-Moment habe, wo ich dann so das Konzept der Geister wiederum nicht ganz nachvollziehen kann, beziehungsweise weiß ich nicht, vielleicht kann André mir da helfen, aber ist es denn jetzt quasi noch eine neue Masche der Saeki-Geister, ihren Sohn dann halt einfach in random Schulklassen einzuschreiben, um dann die Lehrer dahin zu locken? Das wirkte auf den ersten Blick ein bisschen weit hergeholt, aber da weiß ich auch ehrlich gesagt nicht, ob ich dann da vielleicht einfach was übersehen habe oder ob das daran liegt, dass sie halt befreundet ist mit Rika, keine Ahnung. Das fand ich auch mal ein bisschen weird.
Er ist doch einfach von damals noch eingeschrieben, ne?
Ja. Also das, ich glaube, das ist ja auch wieder aus der Vergangenheit, er war ja in der Klasse.
Ja, okay, aber ja nicht mehr 20 Jahre später oder ja zumindest.
Nee, so lange später spielt es doch gar nicht, oder?
Nee, die Timeline ist nicht so lange her, genau.
Naja, also jetzt, das ist nämlich der Witz, weil in der Szene davor, wenn die die Mädels Izumi besuchen, dann läuft ja im Fernsehen, wird gerade von einer Rika gesprochen, die vermisst wurde und eine Lehrerin. Das heißt, das passiert parallel. Erinnert ihr euch daran? Da wird nämlich drauf angespielt. Und deswegen habe ich nämlich, so wie ich es verstehe, auch da noch so einen Logikfehler, weil am Ende wird ja Rika die neue Kayako.
Ja, genau.
So. Und dann hätte ja eigentlich, jetzt so wie ich es verstehe, aber das kann auch komplett falsch sein, aber dann hätte ja eigentlich, so wie ich die Timeline interpretiere, schon Rika Kayako Izumi töten müssen. Aber da verstehe ich das vielleicht auch falsch. Also gibt da sonst nicht
zu viel jetzt, drauf. Das ist jetzt der Downer-Moment des Podcasts. André überlegt jetzt die ganze Zeit und stimmt das, was Pascal sagt?
Ja, deswegen, ich wollte damit jetzt auch nicht irgendwie hier noch ein krasses Fass aufmachen. Das ist auch, glaube ich.
So einen schönen roten Faden, vielen Dank.
Naja, ich stelle ja auch nur Fragen. Investigativer Geisterjournalismus muss auch mal gestattet sein. Macht's uns aber auch nichts, auf jeden Fall.
André ist bedenklich leise, ich weiß jetzt nicht, was er gerade macht.
Ich überlege wirklich jetzt gerade.
Vielleicht skizzieren wir das einfach nochmal.
Erinnert sich noch jemand daran, dass die Mädels in die
Ja, du hast schon recht, stimmt, du hast vollkommen recht. Das heißt, das muss ja dann danach passiert. Also die Mädels sind nach dem eigentlich ein Nachverschwinden von Rika in der Wohnung, in dem Haus.
Yeah.
Ja, das ist genau. Ja quasi in der Chronologie ist ja quasi Izumis Tod das Letzte, was passiert.
Ja, genau. Und deswegen müsste es doch Rika sein, weil dann ist Rika ja vorher zur neuen Kayako geworden.
Ja, genau. Korrekt. Ja, richtig. Also ist eigentlich quasi Rika ja auch, eigentlich ist ja der Rika-Geist der Geist, der eigentlich dann Izumi und ihre Freundinnen umbringt.
Genau. Genau, das meinte ich, genau. Ja. Und da, aber wird dann ja halt offensichtlich noch, also zumindest sieht er aus wie Kaya.
Ja, ich glaube, komm, lassen wir das dabei. Ich will jetzt nicht Tom Fass darauf aufbauen. Das ist schon komplex und kompliziert genug. Also seht uns das ein bisschen nach. Und das, was Pascal gesagt hat, ist eben dann das, was wir am Ende noch sehen, dass quasi der Kreislauf mit dem Tod von Rika wieder von vorne beginnt. Und wir sehen dann so ein bisschen in zwei, drei Bildern so ein ausgestorbenes Tokio. Und Rika liegt oben auf dem Dachboden und ist jetzt selbst komplett blass geschminkt und hat diese langen schwarzen Haare und liegt eben in dem Saeki-Haus rum und wartet quasi knarzend auf ihre nächsten Opfer. Wir können das eigentlich schon ein bisschen zusammenfassend jetzt sagen. Wer fängt heute an? Ich fange heute an, weil ich wahrscheinlich heute am kritischsten bin. Und dann bauen wir das langsam mit steigender Wertung auf, würde ich mal behaupten. Also für mich ist der Film eher so semi gelungen, muss ich sagen. Also der gehört natürlich eben mit Ringu, Pulse und Dark Water zu den großen Filmen dieser Geisterwelle des japanischen Kinos der späten 90er, frühen 2000er. Ich hatte das eingangs erwähnt. Ich fand ihn eben nicht so besonders gut. Eher sehr mittelmäßig. Also der hat natürlich, der verfehlt nicht den Effekt mit diesen Schockszenen. Also damit kann er durchaus punkten. Das passt. Ich mochte auch die nüchterne Inszenierung, weil die auch sehr ungewohnt war für so eine Art Film. Und das Sound-Editing hat mir gefallen. Aber dem entgegen stehen eben diese achronologische Erzählung. Ich fand die Besetzung eben, wie gesagt, sehr schwach und die Story einfach sehr repetitiv. Also auch vom Grusel her, weil es sich doch einfach sehr wiederholt hat alles. Die Figuren blieben sehr blass und hatten keinen Hintergrund und funktionieren nur. Das hat mir nicht gefallen. Und das am Ende stimmt halt so quasi der Grusel so ein bisschen. Also ich habe da durchaus auch so meine Momente, in denen ich mich theoretisch gruseln würde, wenn der Rest passen würde. Hatte auch ein paar emotionale Momente, aber generell die Geschichte und wie sie vor allem erzählt wird, hat für mich tatsächlich überhaupt nicht gepasst. Und deshalb ist es für mich nur ein okayer Horrorfilm, aber für mich aus diesen genannten großen japanischen Spukfilmen aus dieser Zeit doch ziemlich deutlich mit Abstand der schwächste. Deshalb immer noch wohlwollende 3 von 5, aber ich habe den jetzt in relativ kurzer Zeit zweimal gesehen. Ich würde mal behaupten, dass es wahrscheinlich dabei bleiben wird. Und ich würde jetzt mal raten, und wenn wir chronologisch aufgehen, würde ich jetzt sagen, Pascal ist dran.
Ich lass mich auch überraschen. auf jeden Fall gehen wir schon mal dahingehend in die richtige Richtung, dass mir der Film, glaube ich, auf jeden Fall eine ganze Ecke besser gefällt als dir. Hat man jetzt wahrscheinlich sich auch schon denken können. Ich mag den Film tatsächlich sehr. Ich finde, ich kann vieles, was du sagst, halt nachvollziehen. Deswegen kann ich schon auch würde ich da jetzt auch niemand gegen anreden wollen, wenn jemand sagt halt, findet den Film eher so mittel. Oder halt auch vielleicht gar nicht mal so gut. So, weil man muss natürlich auch zugestehen, der hat halt natürlich auch wiederum, wie wir es jetzt neulich bei Human Centipede hatten, der hat schon popkulturell natürlich einen sehr hohen Stellenwert. Und wenn man dann halt dann den Film einlegt, dann denkt man sich so, ja, okay, und warum ist jetzt der große Hype darum passiert? Kann ich schon verstehen, dass da auch so ein bisschen eine Diskrepanz bei vielen Menschen vielleicht herrscht. Nichtsdestotrotz, mir da trotzdem gut gefallen, aus den schon mittlerweile halt besprochenen Gründen. Ich finde das komplette Konzept halt in der Hinsicht erfrischend. Ich mag, dass der Film so konsequent gnadenlos ist. Ich mag den Stil und ich mag auch einfach das komplette Design dieser Geister. Ich mag das Design von Toshio, ich mag das Design von Kayako sehr, das Audiodesign, klar. Ich finde das auch tatsächlich sehr gut und auch für den Film schon sehr ausschlaggebend, dass das so gut funktioniert, weil der sich halt dann über den Großteil der Laufzeit jetzt auch so, was so ein Soundtrack angeht, eigentlich sehr zurücknimmt. Und dann, wenn du halt was hörst, wenn du halt hier mal Blätter rauschen hörst oder da auf einmal ein Telefon klingelt, dann ist das sehr effektiv und dann ist man da irgendwie ist man anders angespannt dabei. Keine Ahnung, ich kann es gerade nicht besser beschreiben, aber das ist schon alles sehr, sehr gut. Und die Figuren sind dann halt sind halt größtenteils relativ flach, werden jetzt nicht großartig ausgearbeitet. Das gehört dann halt zu der Idee dazu. So, da muss man dann halt irgendwann auch sagen, alles geht nicht. Entweder mache ich es so oder so, aber mir ist dann halt wichtig, dass auf der Art und Weise, wie es geschieht, dass dann halt da das Bestmögliche rausgeholt wird. Und über einen Großteil der Laufzeit funktioniert das hier für mich und habe ich auch das Gefühl, dass das hier geschehen ist. Und ich gucke den Film immer gerne wieder. Ich habe jetzt halt auch tatsächlich, ich bin jetzt so richtig im Juan-Hype-Modus und habe Bock, da jetzt auch mal davor und danach den Rest, mal schauen, wie lange ich durchhalte, aber zumindest mal anzugreifen. Und ja, ich gebe dem Film 4 von 5 Sternen. Und dann gebe ich ab an André.
Das klingt nach einer Grudgy Wars Watch Party über Discord, was geil ist. Da sehe ich uns.
Unbedingt.
Da sehe ich uns. Ja, ich schließe mich eigentlich fast dir an insgesamt. Also ich mag den Film auch sehr gerne. Ich verstehe auch Chris Punkte, alle, definitiv. Das kann man ihm ankreiden. Er hat nicht das massive Budget gehabt, das sieht man dem Film auch an, auch wenn er produktionstechnisch besser ist als seine Vorgänger auf jeden Fall, aber trotzdem ist es immer noch eine relativ überschaubare Produktion und vielleicht sind die Schauspieler nicht die besten, die auch halten natürlich durch diese asynchrone Erzählweise auch vielleicht nicht immer so das performen können, was sie vielleicht auch könnten, weil sie ja auch schnell wieder abgeschnitten werden. Also keiner hat ja auch richtig Zeit, sich wirklich zu entfalten, bis auch vielleicht Rika, die aber auch immer wieder unterbrochen wird, eben durch andere Parts. Also die Erzählweise des Films, also ist schon anstrengend. Das ist definitiv, das muss man so sagen. Und das Ding ist halt, deswegen war ich gerade auch so verwirrt, und sowas fuchst mich dann immer und wurmt mich dann immer. Wenn ich den Film gucke, verstehe ich den komplett, bin drin. Und habe meiner Meinung nach auch noch nie irgendwie eine Logiklücke drin gesehen. Wenn man ihn aber nacherzählt, wie wir es jetzt gemacht haben, dann kommst du total ins Straucheln. Das ist total wild bei dem Film. Aber es passiert mir jedes Mal. Weil du ihn super schwer nacherzählen kannst in seinem Umfang und in seiner, sehr verstreuten Erzählweise. Das sind Dinge, die kann man dem Film auf jeden Fall ankreiden. Und das muss er sich auch dann gefallen lassen. Aber bei mir stehen da einfach andere Dinge drüber, die insgesamt den Film für mich trotzdem zu einem sehr guten machen. Und das ist einmal halt, wie gesagt, die ganze Grundstimmung, das Setting. Dieses Haus, das quasi, ich sag ja, als Pendant zum Ring-Videotape kann man es sehen. Es ist quasi lebendig. Wer es betritt, ist dem Tod geweiht durch diesen Fluch. Egal, wo er sich danach dahin begibt, du bist nicht mehr sicher. Dieser grausame Fluch, ausgelöst durch einen bestialischen Mord an der eigenen Familie, ausgelöst, wird halt dich richten und du wirst auch nicht nur einfach schnell dahin gemeuchelt, sondern wirst auch noch zu Tode erschreckt und verfolgt und grausam in den Tod getrieben. Und allein das schon die Grundlage finde ich so unheimlich und beklemmend. Und dazu dann einfach die Visuals, dazu dann die grandiosen Soundeffekte, diese prägnanten Sounddesigns, die wie gesagt ja im Grunde in die moderne Horrorgeschichte eingegangen sind, die geprägt haben, die danach auch versucht wurden, in anderen Filmen zu adaptieren oder Ähnliches zu machen, weil es einfach so gut funktioniert. Und dazu dann eben auch die vielen Versatzstücke aus der japanischen Legendenmythologie, die immer hier da wieder einfließen. Dieses beängstigende, dieser Aberglaube, der auch so ein bisschen mit da drin irgendwo steckt, so ein bisschen. Und da gleichzeitig aber das Ganze in so modernen Settings spielen zu lassen, ich finde, das greift wunderbar ineinander, hat was von so urbanen Legenden halt einfach, ne, der ganze Film. Und das funktioniert alles für mich super gut und ich grusel mich jedes Mal wieder, auch wenn teilweise die Effekte nicht mehr so gut sind vielleicht heute wie damals, aber es funktioniert einfach immer noch. Und dann solche Momente eben halt wie diese Entweihung der Bettdecke, diese unheilige Entweihung der Bettdecke und anderen sicheren Szenarien im eigenen Haus, eben eigenen 4 Wänden, werden halt hier völlig zerstört auf eine Weise, die ist halt einfach, die dich verfolgen bis in deine Träume, weil es dir einfach alles Heilige nimmt, was zu Hause sich Sicherheit bieten soll. Und darüber hinaus eben noch der Punkt, wie gesagt, dass du trotzdem, auch wenn du das Haus verlässt, nicht entkommen kannst. So, ich finde, das funktioniert wunderbar und es hat einfach eine unfassbar unangenehme Atmosphäre und einfach auch schöne Scares, ohne dabei zu plakativ zu werden, was jetzt irgendwie, sag ich mal, ne, im modernen Horrorkino beziehungsweise im modernen Jumpscare-Kino bekannt ist, ne? Also hier springt nichts wild aus dem Schrank, sondern es ist alles eher behäbig und langsam und zermürbend. Und das funktioniert, finde ich, einfach sehr, sehr gut. Und da kann ich dann eben auch über ein paar andere Dinge einfach hinwegsehen, die Chris hier in dem Film anmerkelt. Und wie gesagt, auf jeden Fall kann man, finde ich, immer noch am meisten, und das liest man auch immer wieder, die Story halt, wie die Story aufgearbeitet wird, ist sicherlich einfach. Und auch, dass man natürlich im Grunde, wenn man alles verstehen will, irgendwie ein Vorwissen haben müsste und so weiter, ist natürlich für auch einen Film nicht förderlich, sage ich mal. Er funktioniert aber für sich trotzdem Ende des Tages auch alleinstehend, wenn man die anderen jetzt nicht kennt. Es fehlen einem dann eben nur Details, sage ich mal. Von daher, auch das, finde ich, kann man immer noch ausklammern, auch als Kritikpunkt so. Wie gesagt, klar, das sind so Dinge, ein paar davon sind sehr, sehr persönlich und sehr speziell und andere würden da vielleicht härter ins Gericht gehen. Aber für mich ist das auch eine 4 von 5. Ich finde, das ist ein extrem starker Horrorfilm, ein sehr starker J-Horrorfilm. Es ist vor allem ein J-Horrorfilm, wie er mittlerweile irgendwie nicht mehr gemacht wird. Die Japaner, ich weiß nicht, was passiert ist. Die Japaner haben so ein bisschen verlernt, solche Filme zu machen, beziehungsweise sie haben sich, und das lasse ich dann eher gelten, in den nachfolgenden Jahren haben sie sich eben sehr auf diese Formel, die Grudge hier 2002 gelegt hat, ausgeruht und machen das quasi immer noch. Und das funktioniert mittlerweile einfach nicht mehr. Also wenn es ein neuer Film kommt, der genau das wieder macht, dann ist es halt auch durch so. Weil dann gucke ich eben 2002 Grudge und nicht irgendwas von 2019, der das Gleiche macht. Und aber damals hat es funktioniert. Und aus der Zeit, als das eben groß gemacht wurde und der Film hat dazu beigetragen, deswegen muss man ihm diese Credits geben. Und das tue ich an der Stelle halt dann auch.
Was wäre jetzt deine Bewertung?
4 von 5.
4 von 5, okay. Ja, wieder haben wir es geschafft. Wieder geht unsere Episode länger als der tatsächliche Film. Vielen Dank dafür. Kleine Vorschau auf die nächste Woche, da reden wir tatsächlich über einen ziemlich, ziemlich kruden Film, der was mit Videospielen zu tun hat und kaum mehr 2000er sein kann, als er eben ist. Und noch ein Hinweis nochmal, schaut in den nächsten Tagen auf unsere Social Media Accounts, wenn ihr das Hörspiel Hideaway gerne gewinnen möchtet. Und ja, ansonsten soll es für heute gewesen sein. Schaut Horrorfilme und bleibt sicher zu Hause. Stay at home mit Devils and Demons mit Chris, André und Pascal. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Tschüss. Ciao.